do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Beziehungsweise heute machen wir das gar nicht so richtig, weil heute schauen wir uns das Bigger Picture des Olympischen Basketballturniers an. Natürlich durch eine gewisse NBA-Brille, weil sowohl ich, mein Name ist Lorenzo Ligresti, als auch der Mann, der mir natürlich auch heute wieder virtuell gegenüber sitzt, Julius Schubert. Wir sind NBA-Fans durch und durch. Wir sagen das hier immer wieder, aber trotzdem sind wir, oder ich spreche für uns beide, sehr, sehr gehypt auf das kommende olympische Turnier, die US Avengers gegen den Rest der Welt. Und jetzt begrüße ich dich erstmal. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen. Geburtstagskind, ich werde dir an dieser Stelle jetzt noch nicht gratulieren, weil wir nehmen das hier am Mittwoch auf, einen Tag bevor die Folge dann morgen früh zu gewohnter Donnerstagzeit droppen wird. Das macht man nicht, das bringt Unglück, aber am morgigen Donnerstag, wenn dann diese Folge auf den Ohren der sehr verehrten Hörer und Hörerinnen landet, wirst du, Julius Schubert, schon wieder ein Jahr älter sein. Uralt quasi. Einen wunderschönen guten Morgen, mein Freund. Wie geht's dir?
Einen wunderschönen guten Morgen. Danke dir wie immer für das sehr schöne Intro. Ja, ich werde 23. Wenn jetzt noch 2021 wäre, ja. Nein, ich werde 26 Jahre alt. Man mag es kaum. Damn. Glauben. Das ist, ich will gar nicht drüber nachdenken. 18 ist gefühlt noch nicht so lange her, aber dann doch schon 8 Jahre mittlerweile. Naja, wollen wir nicht weiter drüber nachdenken, aber du hast recht. Ich will da kein so großes Ding draus machen, aber ja, ich habe morgen am Donnerstag dann Geburtstag und bin jetzt, glaube ich, trotz allem auch immer noch in einem Alter, wo man sich da auch noch sehr drauf freut. Ich weiß nicht, wie es dir immer geht, aber es ist natürlich nicht mehr der Hype und die schlaflosen Nächte vorher von früher, aber so ein bisschen freut man sich ja trotzdem auf jeden Fall noch drauf.
Was machen denn die Geburtstagspläne? Was steht an jetzt morgen und was steht, oder heute vielleicht sogar schon rein feiertechnisch, und was steht an am Wochenende? Wird da irgendwie, gibt es eine große Party im Hause Schubert?
Nein. Ich bin nicht so der Typ für die großen Partys. Morgen ganz entspannt, mein Bruder hat Sommerferien, der kommt vorbei, verbringen den Tag zusammen, gehen mittags ein bisschen Essen spielen, ein bisschen Basketball, verbringen ein bisschen Zeit mit dem Hund. Abends stößt dann meine bezaubernde Freundin dazu, die dann arbeiten muss morgen. Und dann gehen wir abends irgendwie zu dritt was essen und bringen den Abend dann so ein bisschen zusammen. Bin sehr gespannt. Meine Freundin hat mir gesagt, ich soll mir den 28. bis 30. Juli frei halten im Kalender. Da geht es für 2 Tage irgendwo hin. Und ich habe gar keine Ahnung, wohin, was da geplant ist, was nochmal alles, was ich weiß, dass ich nur in der Zeit quasi jetzt mir nichts vornehmen durfte. Und das erfahre ich dann, ja, Mitternacht gleich, also in der Nacht quasi von heute auf morgen. Ja, und dann am Wochenende ein bisschen mit der Familie. Dann werde ich jetzt in den kommenden Tagen einfach mit den Leuten aus dem engsten Kreis einfach so immer mal ein bisschen was machen. Mit meinem besten Freund werde ich einen Abend verbringen und dann mit einem anderen Kumpel auch nochmal einen Abend. Genau, dass ich einfach da mit jedem individuell ein bisschen Zeit verbringen, anstatt die irgendwie alle zusammenzuholen und da eine große Party zu schmeißen. Das finde ich immer nicht so cool, wie einfach mit jedem so ein bisschen individuell Quality Time zu verbringen. Ich bin nicht so der Typ für irgendwelche großen Feiern, deswegen. Aber ich freue mich. Ich freue mich. Es wird sehr schön.
Das hört sich doch wunderbar an. Vielleicht geht es ja nach Paris auf diesem Überraschungstrip.
Das würde mich sehr wundern. Also wäre natürlich sehr cool. Aber also ich weiß, dass wir mit Auto fahren und ich weiß, dass es 2 Nächte sind. Aber mal gucken. Ich bin gespannt. Wir wollen nach Paris, mein Freund. Nicht zu Olympia, aber zum NBA Paris Game im kommenden Januar in die Stadt der Liebe. Wir beide.
Oh ja, ist ja auch naheliegender, dass du mit mir nach Paris gehst, als mit deiner Freundin. Also das ist ja klar.
Das kam auch sehr gut an, als ich das meiner Freundin gesagt habe.
Naja, ja. Wollen wir loslegen mit dem Content der heutigen Folge. Wir haben Folgendes mit euch vor. Wir wollen über Olympia reden. Es geht los diese Woche. Wir wollen ein kleines Power-Ranking unsererseits zum Besten geben, über die Favoriten sprechen, natürlich über Team USA und natürlich auch über die deutsche Mannschaft. Ein bisschen mehr im Detail, ein paar Eindrücke aus den Testspielen, die wir jetzt verfolgen konnten in den letzten Tagen, in den letzten ein, zwei Wochen. Und da freuen wir uns drauf. Und bevor es damit losgeht, haben wir aber uns ein kleines Teambuilding-Gimmick überlegt hier als Einstieg, als Ersatz quasi heute für die Headlines, weil, wenn man ehrlich ist, auch im NBA-Kontext wenig passiert ist. Also diese ganze Gerüchteküche, das große Mahlrad der Transaktionen ein bisschen stillsteht und vielleicht dann Richtung August wieder etwas ins Rollen kommt. Und bis dahin gibt es tatsächlich gar nicht so viel, worüber man sprechen könnte, auf die NBA bezogen, aber glücklicherweise haben wir Olympia vor der Tür. Es wurde natürlich viel geschrieben, viel gesprochen, viel diskutiert über Team USA. Die Avengers kommen, das Redeem Team 2.0, die Besten der Besten sind am Start, LeBron und KD und Curry und wie sie alle heißen. Und die Frage, die wir auch, glaube ich, schon mal in die Richtung zumindest in dem Mailbag hatten, wenn ich mich richtig erinnere. Wie würde es denn aussehen und Inspiration für das, was wir jetzt gleich als Intro in diese Folge vorhaben, ist so ein bisschen das WNBA All-Star Weekend gewesen, weil die WNBA hat dieses Jahr ein neues Format eingeführt und die All-Stars bilden sich die beiden All-Star-Teams, einmal das Team USA, das dann eben die Amis jetzt auch zum Frauenturnier schicken werden. Und auf der anderen Seite quasi der Rest. So, also das war dann kein Team World, wie wir das jetzt heute machen wollen, weil wir das einfach interessanter finden, weil es wahrscheinlich gar keinen so riesigen Unterschied macht, sondern eben der Rest. Das waren dann natürlich auch die meisten US-Amerikanerinnen in diesem Team oder sogar alle. Ich habe es gar nicht im Kopf. Aber dann dachten wir uns, hey, könnte man sich doch mal darüber Gedanken machen, wenn es eine solche Konstellation auch in der NBA gäbe, ein Team USA, also das Team USA, wie wir es jetzt erleben, dieses 12-Man-Roster, das in Paris zugange sein wird. Und wenn der Rest der NBA dann versucht, ein Gegnerteam zu stellen, beziehungsweise wir haben uns für die Team World-Variante entschieden. Und auch das wird ja zumindest mal diskutiert, immer wieder schnappt man es auf, ob das nicht vielleicht ein cooles Format für das NBA All-Star-Game sein könnte. Und deswegen, wir haben beide ein Team World aufgestellt. Ich bin sehr gespannt, ob wir auf dasselbe Ergebnis gekommen sind, auf dieselben 12 Namen, beziehungsweise du hast gesagt, du hast noch ein paar mehr, vielleicht Honorable Mentions dabei und ob die competen könnten mit diesen Avengers, wie sie da in Paris auf dem Parkett stehen werden. Vielleicht nochmal kurz zur Erinnerung, das Team USA besteht aus, alphabetisch, Bam Adebayo, Devin Booker, Steph Curry, Anthony Davis, Kevin Durant, Anthony Edwards, Joel Embiid, Tyrese Halliburton, Jrue Holiday, LeBron James, Jason Tatum und Derrick White. Beziehungsweise ursprünglich war es Kawhi Leonard und jetzt ist eben Derrick White nachgerückt. Dieses Team gilt es zu schlagen für uns. Ich bin bei der Starting Five ein bisschen kreativ geworden, aber ich könnte mir vorstellen, dass du das Gleiche getan hast. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wir dann doch bei den gleichen 5 gelandet sind. Welche Starting Five für den Rest der Welt würdest du ins Rennen schicken in einem solchen hypothetischen USA versus Rest of the World Game?
Ja, ich habe generell da so ein bisschen überlegt, auch auf das komplette Team bezogen, wer natürlich jetzt an sich auf dem Papier im Vakuum betrachtet die besten Spieler sind, wenn man jetzt, keine Ahnung, ein hypothetisches Top 100 Ranking hat, wer sind die 5 höchstplatzierten Nicht-US-Amerikaner, die 5, die 12, wie auch immer. Bei den 12, also wenn man auf die Bank guckt, dann habe ich es dann ein wenig anders gemacht. Da bin ich dann schon sehr auf den Fit gegangen und noch guckt, okay, was für Positionen werden denn überhaupt noch gebraucht? Kann ich hier mit 8 Big Men in meinem Kader drin sein oder nicht? Aber ich hatte, beziehungsweise wir hatten jetzt, denke ich, das Glück, dass die auf dem Papier 5 besten Nicht-US-Amerikaner auf der Welt halt auch so zu 5 in einer Starting 5 zusammen spielen können, in meinen Augen. Deswegen würde es mich wundern, wenn wir hier zu unterschiedlichen Resultaten kommen würden, ohne jetzt irgendwie schon vorwegzunehmen, wer da in meinem Ranking wie steht, weil das haben wir auch noch vor, nach den Olympischen Spielen.
Oh ja.
Unser Top 10 bzw. Top 20 Ranking. Aber gut und gerne sind die 4, 5 besten Spieler der Welt alles keine US-Amerikaner. Und dazu gehören eben auch Shai Gilgeous-Alexander und Luka Doncic, die ich beide als mein Starting Backcourt habe.
Ja, das habe ich wenig überraschend genauso.
Okay, und dann wird's halt im Frontcourt nicht ganz so clean, weil da zwei Spieler nicht jetzt auf ihrer 100% natürlichen Position spielen müssen, aber das geht, denke ich, trotzdem klar. Giannis auf der 3, Jokic auf der 4 und Wemby auf der 5.
Ja, ich habe nominell Wemby auf der 4 und Jokic auf der 5, aber auch ich bin zu dieser Starting 5 gekommen, mit dem genau dem gleichen Gedanken. Es sind die mit Abstand 5 besten Nicht-Amerikaner. Und ich mache mir über den Backcourt-Fit von Luca und Shay, klar, könnte man sagen, zwei sehr balldominante Ballhändler, aber mache ich mir keine so großen Sorgen. Ich denke, die kannst du dann auch viel staggern in so einem Szenario. Was der Grund ist, warum ich auf meiner Bank nur noch einen weiteren Guard habe, da bin ich gleich sehr gespannt, wie du die Bank gelöst hast. Aber Giannis auf der 3, Wemby auf der 4, Jokic auf der 5 oder wie man das da rumschieben möchte, das passt schon. Defensiv kannst du Jokic in Anführungszeichen ganz gut verstecken, was glaube ich auf FIBA-Level sogar weniger nötig ist als in der NBA. Aber mit Giannis und Wemby, die da rumfliegen, stell dir mal vor, du kannst eine 3-2-Zone spielen oder irgendeine Form von Zone und da dann Wemby und Giannis in der Backline haben, das ist fast schon unfair für den Rest.
Gerade unter den FIBA-Regeln.
Ja.
Ich hatte jetzt vor ein paar Tagen auch ein Video gemacht mit den Unterschieden und ein Unterschied ist ja, dass Zone-Defense auf jedem Level legal ist, du halt aber auf dem FIBA-Level diese 3-Sekunden-Regel nicht hast, die du in der NBA zumindest theoretisch offiziell hast, dass du in der NBA nicht länger als 3 Sekunden in der Zone stehen darfst, ohne aktiv ein Spiel des Gegners zu verteidigen. Das darfst du halt in der FIBA und das ändert halt alles für eine Defense.
Du kannst Jokic in der Zone parken, wo er, glaube ich, dann trotzdem einen sehr, sehr guten Job machen kann, weil er unglaublich clever ist, gute Hände hat, gute Koordination hat und dann flankiert von Wemby und Giannis als potenzielle Weakside Rim Protector, als Leute, die dann Closeouts laufen und die Dreier wegblocken, die da ja dann weniger weit weg sind auf FIBA-Level als in der NBA. Das wäre schon sehr, sehr krass. Und dann hast du mit Shay noch jemanden, der dann Point of Attack gegen den besten Guard oder den besten Creator des Gegners verteidigen kann. Was aber Giannis und Wemby natürlich auch können, wenn es sein muss. Das passt schon ganz gut. Und deswegen war das auch für mich ein No-Brainer, hier diese 5 zusammenzuschmeißen. Und offensiv, du hast, glaube ich, mit Wemby und Jokic Off-Ball trotzdem noch ganz gutes Spacing. Da wäre natürlich die Frage, Shay und Giannis, beide wackelige Shooter, beide nicht die größten Off-Ball-Shooting-Threats. Beide können das kompensieren durch Beispiel, wir hatten es neulich im Mailback, beispielsweise Cutting, beispielsweise Closeouts attackieren. Was glaubst du, der offensive Fit, wie stellst du dir das ungefähr vor?
Sehr viel beruhend auf individuelle Klasse. Das Spacing ist halt nicht überragend. Jokic profitiert sehr, wenn er mit guten Offball-Spielern und guten Shootern zusammenspielt, was jetzt auch in diesem Team nicht zwangsweise der Fall ist. Also das kann schon offensiv eklig werden. Ich denke nicht, dass das Team dafür gemacht ist, um irgendwie groß in Spielzügen und irgendwelchen Sets mit Off-Ball-Actions irgendwie zu zaubern, was ja auch gerade auf dem FIBA-Level gängiger ist als in der NBA. Das ist dann sehr viel individuelle Klasse und auch sehr viel so an den offensiven Brettern und einfach mit Athletik und Physis und Power da überzeugen, sehr viel in der Transition machen. Es ist jetzt offensiv nicht perfekt. Ich denke, da hat das Team USA, glaube ich, gerade wenn es um Off-Ball-Stuff und so Rollenspieleraufgaben geht, ein wenig mehr Flexibilität. Aber am Ende des Tages sind das 5 der 10 besten Spieler der Welt. Und da sollte man eigentlich davon ausgehen, dass man da eine einigermaßen gute Offensive aufs Parkett bekommt.
Alles klar. Dann lass uns zur Bench kommen. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Ich habe es schon angeteasert. Ich glaube, dass du mit Luca und Shay zwei sehr, sehr Hot Take, zwei ganz gute Ballhändler drin hast, die sehr, sehr viel von dieser Perimeter-Usage fressen werden. Du hast Jokic, du hast Giannis, also sehr viele High-Usage-Spieler. Deswegen hat es mir gereicht, nur noch einen weiteren Guard auf der Bank zu haben. Und das ist Jamal Murray, das ist der zweite Kanadier, den ich hier in das Team mit reingeschmissen habe.
Ich weiß nicht, ob ich gereicht sagen würde. Ich hätte gerne noch einen mehr mit reingenommen, aber man muss sehr, sehr lange überlegen und sehr weit runtergehen in diesem hypothetischen Top 100 Ranking, um halt einen anderen Guard zu finden. Da bist du halt dann schnell bei Dylan Brooks angekommen. Oder ich vergesse jetzt hier irgendjemanden Offensichtliches, aber so abgesehen von Jamal Murray sind die Alternativen nicht so wirklich da. Und dann war halt bei mir so ein bisschen die Überlegung, nehme ich jetzt irgendeinen mit, der qualitativ da eigentlich nichts zu suchen hat, nur um halt einen Guard dabei zu haben. Oder sage ich halt, okay, dann muss das halt reichen. Und dann muss man halt auch ein bisschen darauf setzen, dass von den größeren Spielern, die man mitnimmt, da auch der ein oder andere ein paar dieser Guard-Aufgaben übernehmen kann. Und das ist dann halt der Way to go gewesen.
Ja, genau so war es bei mir auch. Also man kann da vielleicht kurz über Dennis nachdenken, nach der Dominanten der WM, die er gespielt hat, aber das ist dann im Vakuum rein von der Spielerqualität her, ist es dann schon ein sehr, sehr großer Drop-off.
Ja.
Und mit so Kandidaten wie Dylan Brooks oder Lou Dort, noch ein Kanadier oder RJ Barrett, das ist halt ein anderes Profil. Also da hast du dann auch wenig von dieser On-Ball-Creation, die du dir von einem Backup-Guard halt wünschen würdest.
Hm. Genau, also nur Murray.
Nur Murray, genau.
Wie hast du es mit den Bigs gemacht? Weil da ist die Auswahl ja wirklich riesig. Wen hast du da noch so mitgenommen?
Ich habe Sabonis dabei als,
yes, ich auch.
Ja, so ein bisschen Jokic-Backup-Offensiv gesehen, mit dem du vieles von dem, was du mit Jokic spielst, zu einem gewissen Grad replizieren kannst. Und ich habe Rudy Gobert noch dabei, einfach wegen seiner defensiven Dominanz auch. Du hast es gerade gesagt, die 3-Sekunden-Regel fällt weg. Wir wissen, dass Rudy Gobert auf FIBA-Level noch dominanter sein kann defensiv, als er das in der NBA sowieso schon ist. Ich weiß nicht, wie viel er spielen wird, wenn du Jokic und Wemby und Sabonis, die hätte ich dann in der Big-Hack-Ordnung wahrscheinlich schon noch vor ihm. Aber das sind die beiden, ja, echten Bigs. Und dann habe ich noch zwei drin, da kommt ein bisschen drauf an, wie man sie definieren möchte. Ob man sie jetzt als Bigs einstufen möchte. Ich würde sie eher als große Wings oder Forwards einstufen in dem Kontext. Aber Sabonis und Gobert sind mal so die zwei traditionellen, also die richtigen Center, die ich noch dabei habe.
Kein Towns?
Den habe ich vergessen.
Es hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn du gesagt hättest, kein Towns.
Ja. Müsste ich jetzt on das wahrscheinlich tatsächlich, nee, wahrscheinlich trotzdem kein Towns.
Okay. Ja, also ich habe die beiden auch mit dabei und ich glaube, ich weiß auch, wer deine beiden größeren Wings sind. Ich bin dann aber gespannt auf deinen, ist dann schon der 12. auf deinen 11. und 12. Nee, auf deine letzten beiden dann. Also sind deine beiden größeren Wings Markkanen und Wagner?
Nee, Markkanen ja und Wagner habe ich auch dabei, aber ich wollte auf Siakam raus.
Ja. Okay, ja, hab ich genauso.
Okay.
Siakam, ja.
Hast du Franz auch dabei, nehme ich an?
Ja, hundertprozentig.
Okay.
Selbst mit der neuen Wurfform.
Das Video habe ich noch nicht gesehen, da bin ich gespannt drauf.
Ach, okay.
Die anderen beiden, also die wollte ich auch tatsächlich aktiv anteasern hier. Also ich würde deine, weil sowohl, ich glaube sowohl die FIBA-Regel-Geschichte, das Video, das du jetzt gestern, glaube ich, also am Dienstag gedroppt hast, als auch dein Power-Ranking von allen olympischen Teams, würde ich auch vorschlagen, dass wir die in die Folgenbeschreibung packen, die beiden Videos, falls es jemand noch nicht gesehen hat. Ich glaube, das ist eine ganz gute Vorbereitung auf die Olympiade. Mhm. Das, also mir hat es wie immer natürlich sehr viel Spaß gemacht, deinem Content
danke.
Zuzuschauen und deiner Stimme zu lauschen, aber auch auf einer reinen inhaltlichen Ebene. Gute Vorbereitung. Also wenn ihr, falls noch nicht geschehen, zieht euch das gerne mal rein.
Und sollte man sich bei Deutschland spielen wundern, warum Franz Wagners Wurf so anders aussieht und ein bisschen merkwürdig aussieht und auch nicht ganz so gut fällt, wie man es vielleicht gewöhnt war von der Eurobasket oder der WM 2023, dann auch sehr gerne noch das Video zu diesem Thema anschauen. Also es waren jetzt ein paar, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ein paar Banger dabei jetzt in dieser Woche.
Und auf jeden Fall.
Ich bin gespannt, was für Banger da noch hinzukommen. Wenn die Folge droppt ist, dann wird doch schon mein Warum ist Andy Obst eigentlich kein NBA-Spieler Video kommen. Also ich finde, aktuell knallt es ganz schön auf meinem Kanal. Also das sind ein Banger nach dem anderen. Auch das Video hat sehr Spaß gemacht und sich vielleicht mal die Frage zu stellen, warum ist dieser Andreas Obst eigentlich nicht in der NBA? Woran könnte das liegen? Und ist es überhaupt noch so attraktiv, in der NBA zu spielen im Vergleich zum europäischen Top-Level? Aber ja, auch da gerne reinschauen bei Langeweile.
Unbedingt, Leute. Also wie gesagt, das Franz-Video habe ich selber jetzt noch nicht gesehen, aber ungesehen lege ich da meine Hand für ins Feuer, dass es auch tatsächlich Banger ist, wie Julius gerade sagte.
Gut, machen wir weiter.
Hast du denn Towns dabei, weil du ihn gerade erwähnt hast?
Ich habe Towns nicht dabei, nein.
Also hast du auch Sabonis, Gobert, Markkanen, Siakam, Franz, Murray.
Genau.
Das heißt, uns fehlt jeweils noch der 12. Mann.
Genau.
Wer ist das bei dir?
Eventuell Hot Take. Und vielleicht jemand, den man jetzt nicht wirklich auf dem Schirm hat. Ich werde ihn auch nicht französisch aussprechen, so wie du das gerne machst, sondern amerikanisch. Ich habe mich für Nicholas Batum entschieden.
Mhm, okay.
Als wirklich diesen Rollenspieler, Connector, der die kleinen Dinge macht, der auf dem FIBA-Level seit Jahren fantastisch spielt bei den Turnieren, der ein herber Verlust, egal was die Sixers in dieser Offseason sehr, sehr cooles gemacht haben, der Batum-Verlust tut ihnen richtig, richtig, richtig weh. Deswegen, ich habe mich einfach mit, weil ich einfach einen Edelrollenspieler halt mit dabei haben wollte, der wirklich das Ding, ganzen Stuff gerne macht. Spot-Up-Shooting, Screening, Post-Entry-Pässe, Extra-Pässe, Vorteile erweitern, Vorteile Kapital draus schlagen. Und den wollte ich da einfach dabei haben, weil es halt einfach keinen offensichtlichen zwölften Mann gab. Ich habe mich gegen Porzingis entschieden, ich habe mich gegen Towns entschieden. Ja, war jetzt hier einfach meine Wahl, Nicolas Batum aus Frankreich. Wen hast du? Es klang jetzt so, als ob du ihn nicht hast.
Ich habe ihn nicht und ich weiß nicht, ob du dich auch aktiv gegen den Herren entschieden hast, den ich mit drin habe, oder ob du ihn vielleicht nicht auf dem Schirm hattest, so wie ich Towns. Ich habe OG Anunoby noch dabei.
Ach, der ist in London geboren, war?
Genau, der ist Brite. Das hatten wir hatten es schon mal im Podcast. Für welche Nationalmannschaft hat er für UK gespielt oder hat er für eine andere Nationalmannschaft? Ich erinnere mich, wir hatten genau das gleiche Thema schon mal im Podcast und ich habe es dann wieder vergessen. Warte, britischer Basketballspieler, Also laut Wikipedia auf den ersten Blick hat er gar keine Länderspiele absolviert.
Ich finde auch nichts.
Naja. Ja gut, aber ob er jetzt, also er würde entweder für das United Kingdom spielen oder vermutlich für das Land, in dem seine Wurzeln liegen, wo auch immer das dann ist. Born in England. Nigerian Parents, genau. Also seine Wurzeln sind nigerianisch und er ist in London geboren.
Ja, den halte ich jetzt nicht auf den Schirm. Dann würde ich da wechseln, dann vergiss all das Nette, was ich gerade über Nicolas Batum gesagt habe.
Der ist eigentlich sowieso eine totale Flasche, der Mann.
Den brauchen wir jetzt doch nicht mehr, weil OG die Edelversion ist vom Edelrollenspieler Nicolas Batum. Aber weil du gerade dieses ganze Thema, wo die Wurzeln von Anunoby sind und sowas, alles ganz, ganz kurz, 2 Minuten, die ich mir schon vor 3 Wochen nehmen wollte, mal, als das Thema noch ein bisschen aktueller war. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde es überhaupt gar nicht verwerflich, dass Joel Embiid für Team USA spielt. Und ich finde auch nicht unbedingt, dass das, was über seinen Charakter aussagt, running from the grind, dass er diesen einfachen Weg nehmen will und da jetzt, keine Ahnung, sich jetzt hier irgendwie auf leichte Tour einen Titel holen möchte, so wie ihm das von vielen Seiten vorgeworfen wurde, als dann auch das Roster bekannt gegeben wurde vor einer Weile. Deswegen ganz kurzes, kleines, ungefragtes vor allem Statement von meiner Seite aus. Ich kann Joel Embiid hier vollkommen verstehen. Joel Embiid war auf dem College in Amerika, hat seine 20er in Amerika verbracht, hat seine 20er in Amerika gearbeitet, hat in Amerika geheiratet, hat seinen Sohn bekommen in Amerika und hat wahrscheinlich vor, noch sehr, sehr lange Zeit in Amerika zu leben. Und Spoiler, er spielt halt auch für Amerika. Und deswegen finde ich jetzt nicht unbedingt, dass man ihm da jetzt einen besonders großen Vorwurf machen kann für diese Entscheidung. Und wenn der Mann sich nun mal mit Amerika identifiziert, weil er da hingekommen ist, mit, ich weiß nicht, wie vielen Jahren,
16.
Ja, wenn du halt mit 16 dann in ein anderes Land gehst und da danach dann deine mehr oder weniger komplette Zeit verbringst, so dann, finde ich, darfst du auch das Recht haben. Gerade auch wenn dein Sohn auch halt jetzt ein US-Amerikaner halt ist, dann auch für dieses Team zu spielen. Das nur von meiner Seite aus und vielleicht, ja, sollte man einfach ein paar Dinge ein wenig gelassener sehen und sich nicht über jeden kleinen Scheiß aufregen.
Kann ich zu 100% unterschreiben. Irgendwo, also aus der rein basketballerischen Warte, als neutraler Beobachter-Fan, wäre es natürlich cooler gewesen, wenn er für Kamerun gespielt hätte und vielleicht sogar die kamerunische Nationalmannschaft zu Olympia geführt hätte. Wäre ihm sicherlich zuzutrauen, wenn man jetzt sieht, dass zum Beispiel der Südsudan bei Olympia dabei ist, weil sie das bestplatzierte afrikanische Team bei der WM waren. Mit dem, wer ist der beste Spieler? Bol Bol oder Wenyen Gabriel? Da hätte sicherlich ein Kamerun angeführt von Joel Embiid und dann ja auch mit Pascal Siakam, oder? Oder bin ich da jetzt völlig, völlig falsch? Nee. Pascal Siakam ist ebenfalls Kameruner. Das wäre schon cool gewesen. Das hätte ich sehr gerne gesehen. Aber wie du sagst, überhaupt kein Vorwurf an ihn. Da wäre es fast schon komischer gewesen, hätte er für Frankreich gespielt. Das stand ja auch im Raum vor 1-2 Jahren. Weil mit Frankreich hat er halt wirklich wenig Bezugspunkte, soweit ich weiß. Aber wenn du mit 16, also ich habe dann jetzt gerade auch nochmal geschaut nebenher, er ist mit 16 in die USA gekommen, hat noch sogar noch 2 verschiedene Highschools besucht, war dann am College, University of Kansas. Und wie du sagst, hat hier geheiratet, sein Sohn ist, hat hier geheiratet vor allem, hat dort geheiratet. Sein Sohn ist Amerikaner. Ich nehme ihm das auch 0,0 übel und kann natürlich auch den allgemeinen Take unterschreiben, dass man vielleicht hier und da mal das alles etwas gelassener sehen sollte und sich nicht über alles aufregen muss, was irgendwelche Menschen machen, die man in seinem Leben noch nie gesehen hat und was einen eigentlich auch gar nicht so viel angeht, was die so machen in ihrem Leben und in ihren Entscheidungen.
Genau. Gut. Dann cool, dass wir uns die 5 Minuten genommen haben. Wer gewinnt denn nun?
Also, die Starting Five von Team World ist besser. Ich glaube, da brauchen wir uns gar nicht so lange drüber zu unterhalten. Je nachdem, was in unserem Top 20 Ranking rauskommen wird, aber ich bin mir sehr sicher, dass da Luka, Giannis und Jokic in der Top 5 irgendwo auftauchen werden bei uns beiden. Ich denke, Shea wird vielleicht sogar auch in der Top 5 oder wenn dann nicht weit weg. Und die Wembanyama-Komponente ist ja sowieso eine sehr interessante. Hast du schon ein paar Mal angeteasert. Ich habe noch keine Ahnung, wo ich ihn hinschieb. Aber die Jungs werden da alle sehr weit oben zu finden sein, alle 5. Interessant wird es, wenn wir uns den Rest des Kaders angucken. Weil was dieses US-Team natürlich auszeichnet, ist, dass du so Leute wie Edwards, Tatum, selbst wenn man die LeBrons und die Currys und die Durants, den wir jetzt noch gar nicht gesehen haben, verletzungsbedingt, wenn du die mal ausklammerst und sagst, okay, das sind die alten Hasen, das sind die etablierten, das sind die Superstars, auch ein Embiid können wir damit reinzählen, dann kommen halt trotzdem noch Halliburton und Edwards und Booker und wie sie alle heißen von der Bank. Das ist schon eine sehr, sehr verrückte Tiefe. Und deswegen würde ich, glaube ich, auch weil ich denke, dass man defensiv, wir haben viele Lineups mit Davis oder sogar mit Bam und Davis gesehen. Wir werden gleich noch über Team USA sprechen, was die bisherigen Eindrücke, aber ich glaube, da kannst du defensiv auch echt viel entgegenschmeißen, was da die World-Jungs zu bieten haben. Ich glaube, aufgrund der Kadertiefe und der Feuerkraft, die da abseits von den besten 2, 3, 4 Spielern kommt, würde ich das Ding Team USA geben in so einem hypothetischen Szenario. Aber es ist eine sehr, sehr knappe Kiste. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall sagen.
Ja, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich gehe hier mit Team World. Ich glaube, dass, du hast es angesprochen, wir werden gleich drüber reden, aber LeBron müsste dieses Team hier wahrscheinlich nicht so carryen, wie er Team USA gerade carryen muss. Und ich gehe da einfach ein wenig mehr auf die super, super, superstar Power und ja, quasi verzichte dafür lieber ein wenig auf die Tiefe im Kader, wenn ich dafür 4 der 5 besten Spieler der Welt, 5 der 10 besten Spieler der Welt in meiner Starting Five haben kann und jederzeit mindestens 2, mindestens 3 von denen noch auf dem Parkett haben kann, würde ich, glaube ich, hier mit Team World gehen.
Okay, nice. Kann ich andersrum genauso nachvollziehen. Natürlich mal wieder bezeichnet, dass wir dasselbe 12-Man-Roster haben, obwohl es mit gerade so Leuten wie Towns, Batum, durchaus noch andere, Dennis, wie gesagt, ich habe zumindest kurz über ihn nachgedacht.
Nikhil Alexander-Walker hätte ja auch sicherlich Wert gehabt als Defender. Porzingis.
Brooks.
Ja, Lu Dort. Also es gibt schon so ein paar Namen, aber ich denke...
GMs Free-Agency-Ziel Jonas Valanciunas?
Ja.
Aber bin ich bei dir. Also natürlich, man sieht voll, dass auch das Team World dieses Ding gewinnen wird. Und vielleicht noch kurz zum Abschluss. Ich hätte Bock drauf, das als All-Star-Format auszuprobieren. Weil wir reden seit Jahren drüber, wie kann man das All-Star-Game retten, in Anführungszeichen. Und wie funktioniert das, dass die Spieler auch wirklich Bock haben und dass es auch wirklich jemanden juckt, wer da gewinnt. Vielleicht, wenn man die Amis so ein bisschen am Nationalstolz packt. Und das Team World, das dann sich zusammentun und den Rest der Welt repräsentieren kann. Vielleicht funktioniert es ja. Ich würde es auf jeden Fall sehr, sehr gerne sehen.
Ja, ich auch.
Wobei du natürlich an das Problem stößt, in Anführungszeichen, dass wenn jetzt dieses Team, das wir so aufgestellt haben, wenn man wirklich Team World gegen Team USA macht, dann sind halt so Leute wie OG Anunoby, wie auch Franz Wagner, wären dann halt All-Stars, obwohl sie vielleicht, also da müsste man vielleicht das All-Star-Voting und das tatsächliche Game ein bisschen voneinander trennen. Also, dass wir trotzdem noch das traditionelle All-Star-Voting haben, um auch wirklich die, in Anführungszeichen, verdienten All-Stars zu küren. Und dass dann aber das Game, dass da dann noch andere Jungs dazustoßen für das Team World oder sowas. Aber da müsste man sich dann halt nochmal eingehend Gedanken drüber machen.
Ja, das ist eine Diskussion für einen anderen Tag.
Wollen wir in Richtung Olympia denken, jetzt konkreter?
Sehr gerne, aber an dieser Stelle ganz kurz. Ich höre dich heute besonders gut.
Oh.
Und ich sehe dich heute besonders scharf, denn wir haben Post bekommen. Beide. Und zwar von Elgato. Dürfte einigen unserer Hörer wahrscheinlich auch ein Begriff sein. Bei Elgato gibt es alle möglichen technischen Geräte für Podcaster, Streamer, Content Creator, jene, die es werden wollen. Ich nutze die Elgato-Produkte seit vielen, vielen Jahren schon. Meine Videos werden alle aufgenommen mit einem Elgato-Mikrofon, mehr oder weniger seit Tag 1 von Anfang an. Ich habe die Elgato-Lichter, ein Elgato-Greenscreen, Elgato-Facecam, Stream Deck, alles, was dazugehört. Und die Kollegen waren so freundlich, jetzt auch hier den Podcast auszustatten. Und wir haben jeweils ein brandneues Elgato Wave Neo Mikrofon und Elgato Facecam Neo zugeschickt bekommen. Eine Facecam, die man einfach an den Laptop, an den Computer oben dran macht, wo man dann super scharf sich selber aufnehmen kann. Und das Mikrofon ist auch ziemlich, ziemlich guter Stuff. Deswegen, wie sind deine Erfahrungen bisher als jemand? Das waren deine ersten Elgato-Produkte.
Ersten Elgato-Produkte, beide, wie du gerade gesagt hast, sowohl die Facecam Neo als auch das Elgato Wave Neo neu auch im Sortiment bei Elgato. Und ich habe gestern ein paar kleine Testaufnahmen gemacht und jetzt benutze ich eben dieses Mic das erste Mal bei der heutigen Aufnahme, ebenso wie die Kamera. Bislang super Eindruck. Es ist sehr, sehr praktisch, total leicht. Soundqualität ist top, Bildqualität bei der Kamera ist top. Also ich bin im ersten Eindruck auf jeden Fall begeistert. Und bei Elgato, ja, wie du gesagt hast, nicht nur Kameras, nicht nur Mikros. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch einen Teleprompter holen dort. Finde ich sehr, sehr cool. Es gibt Beleuchtungen, es gibt Greenscreens, es gibt verschiedene Halterungen für die Kamera, fürs Mikro. Also da findet ihr wirklich alles rund um Streaming, Podcast-Aufnahmen, Videoproduktion. Alles, was das Content-Creator-Herz oder eben auch das private Herz. Also ich benutze das Mikro, also mein altes Mikro habe ich auch für berufliche Zoom-Meetings zum Beispiel genutzt. Das werde ich mit dem neuen Elgato Wave Neo jetzt genauso machen.
Die Facecam kannst du ja auch für Zoom-Calls und Uni und was auch immer benutzen, ja klar.
Absolut. Und deswegen der Appell an euch Leute, schaut da gerne mal rein. Vielen Dank an Elgato für den coolen Stuff. Link natürlich in der Folgenbeschreibung, elgato.com/de, dann kommt ihr auf die deutsche Seite. Und aktuell kriegt ihr kostenlosen Versand bei Bestellungen über 79 Euro. Man hat ein Rückgaberecht und einen Rückerstattungsservice für 60 Tage. Also ihr könnt die Produkte auch ausprobieren. Und wenn sie dann doch nicht so ganz zu dem passen, was ihr vorhabt, könnt ihr die auch ohne Probleme zurückgeben, ohne Risiko. Ja, schaut da gerne mal rein, vielleicht ist was für euch dabei.
Wunderbar. Dann kommen wir zum Hauptteil der Folge. Und zwar wollen wir heute so ein bisschen eine Art Power Ranking machen, aber jetzt nicht über alle 12 Teams im Detail reden oder diese alle 12 Teams durchranken. Wir haben uns entschieden, in diesem Podcast-Format einfach, ja, jeder über unsere Top 5 zu sprechen. Sicherlich mit Fokus auch auf die Deutschen und auf die US-Amerikaner, weil das auch einfach das ist, was uns und viele von euch wahrscheinlich am meisten interessiert. Ein bisschen gucken, wie sind denn die Vorbereitungsspiele bisher gelaufen? Wie ist die aktuelle Form? Was trauen wir den Teams zu? Davor vielleicht ein paar Honorable Mentions und dann würde mich natürlich, du kennst meine Top 5, die hat sich auch nicht geändert seitdem, würde mich natürlich auch sehr interessieren, wie deine Top 5 aussieht, ob sich das deckt, welche Chance du unserer deutschen Nationalmannschaft gibst und ob du denkst, dass die Amis unschlagbar sind. Das interessiert mich sehr, weil ich überhaupt nicht weiß, wo dein Stand der Dinge gerade liegt, aber vielleicht ganz von vorne. Was für Teams hast du jetzt mit dabei, die jetzt nicht in deiner Top 5 sind, aber denen du vielleicht ein Halbfinale zutraust, Außenseiterchancen auf eine Medaille, vielleicht ganz kurz im Voraus, wir hatten es neulich schon mal, aber zum Format, es wird in 3 Gruppen gespielt mit jeweils 4 Teams, also ein sehr, sehr kleines Feld nur von 12 Teams, was dazu führt, dass Teams wie Luka und Slowenien oder die Finnen oder die Litauer halt nicht mit dabei sind. Es kommen aus jeder Gruppe die beiden bestplatzierten Teams weiter und 2 der 3 Drittplatzierten, womit man dann quasi auf die 8 Teams kommt, die im Viertelfinale stehen werden. Also 8 der 12 Teams kommen ins Viertelfinale, dort wird gelost und dann wird das dann ausgespielt, wer ins Halbfinale, ins Finale kommt und dann schlussendlich sich die Goldmedaille in Paris holt. Aber zurück zu meiner ursprünglichen Frage, was sind denn so Teams, die du durchaus im Viertelfinale siehst, aber nicht ganz in deiner Top 5 mit drin hast?
Da muss man auf jeden Fall die 3 Teams nennen Und an der Stelle auch nochmal der Hinweis, Leute, schaut euch wirklich sehr gerne dieses Power-Ranking von Julius an. Ich habe es auch getan und da hast du alle 12 Teams durchgerankt.
Ja.
Gerade in dieser 6 bis 8 Range. Also du hattest die Australier auf 8, die Spanier auf 7 und die Griechen auf 6.
Mhm.
Ich glaube, ich würde tatsächlich zu Spanien auf 6 tendieren, aber ich meine, das hast du auch in deinem Video gesagt, dass das eine enge Kiste ist zwischen den beiden.
Vor allem, mir ist aufgefallen, wenn ich immer sage, da würde ich mit niemandem diskutieren, das ist zweideutig eigentlich. Das kann man halt so sehen nach dem Motto, ich diskutiere da nicht, weil mein Standpunkt ist klar. Mhm. Oder man sagt, ich würde mit niemandem diskutieren, weil ich automatisch sage, deine Meinung ist genauso richtig, da müssen wir jetzt keine Diskussion führen. Also da würde ich den Leuten raten, auf meinen Tonfall. Der Tonfall entscheidet dann darüber, wie das gemeint ist. Wenn ich wirklich sage, da diskutiere ich mit niemandem, dann heißt das hier, meine Meinung ist fest und da lasse ich mich auch nicht von dem Gegenteil überzeugen. Wenn ich sage, da würde ich mit niemandem diskutieren, dann heißt das, genauso sind hier auch andere Meinungen richtig und da würde ich auch niemandem widersprechen. In dem Sinne vielleicht mache ich es mir aber auch einfach einfacher und sage dann einfach zukünftig, da würde ich niemandem widersprechen, der es anders sieht, spart dann vielleicht ein bisschen Zeit. Aber in dem Fall war es so, dass egal wie man diese Reihenfolge hat, 6, 7, 8, ich würde da mit niemandem diskutieren, der diese Reihenfolge anders hat, weil hier kann, glaube ich, wirklich durchgewürfelt werden.
Voll. Und ich habe aber auch deinen Gedankengang verstanden mit Griechenland auf 6, weil sie eben Giannis haben, der mit riesigem Abstand beste Spieler von diesen drei Teams und der jemand ist, der dann natürlich auch die Möglichkeit hat, der beste Spieler dieses Turniers zu werden. Das darfst du, gerade auch im FIBA-Kontext, das darfst du nicht unterschätzen. Die Australier finde ich super schwierig einzuschätzen, weil sie ein sehr erfahrenes Team sind, ein sehr eingespieltes Team sind mit Patty Mills und Joe Ingles und Dellavedova, der wie auch immer noch dabei ist. So ein paar jüngere, dynamische, Josh Green von den Mavs, Josh Giddey, der Mann, der ja bekanntlich All-Star Upside hat, wie wir neulich gelernt haben. Dyson Daniels, mein Dyson Daniels, der jetzt bei den Atlanta Hawks untergekommen ist im Sommer. Da ist schon sehr viel NBA-Level-Talent und da ist vor allem wahnsinnig viel Erfahrung. Auf dem Papier ist das nicht so hochklassig besetzt wie vielleicht die Griechen, vor allem eben wegen Giannis oder auch eben die Spanier mit den Hernan Gomez-Brüdern, mit Santi Aldama, mit dem ewigen Rudy Fernandez, der auch wieder dabei ist. Aber du weißt es halt nicht. Und das Interessante an diesen drei Teams ist ja sogar, dass sie in derselben Gruppe sind. Also die sind alle drei in Gruppe A mit Kanada, also wirklich die Todesgruppe. Deswegen, wenn du mich fragst, welches Team könnte man im Halbfinale sehen, dann würde ich auch sofort die drei nennen. Aber eins der drei wird halt nach Hause fahren nach der Gruppe. Vermutlich, außer die Kanadier blamieren sich. Aber wahrscheinlich wird entweder Australien oder Griechenland oder Spanien, wenn es super dumm läuft, sogar zwei von den dreien, nicht in Viertelfinale vertreten sein. Und das ist schon ziemlich krass. Aber sollten sie es dorthin schaffen, sind sowohl die Spanier mit Willi Hernan Gomez vor allem, den wir bei der Eurobasket in Deutschland gesehen haben, wie er sein Team zum Titel getragen hat, mit weiterem NBA-Talent, mit Erfahrung, mit Coaching, mit Taktik. Wir wissen, was wir von den Spaniern bekommen werden, auch wenn die ganz glorreichen Tage schon ein bisschen her sind. Sowohl die Spanier als auch Griechenland mit Giannis, der sein Team da durchboxen kann, als auch, wie gesagt, dieses sehr erfahrene, veteranen-australische Team, denen ist alles zuzutrauen in einem möglichen Viertelfinale. Gegen jeden Gegner. Also da sage ich auch bei den drei nicht von vornherein. Wir werden über Team USA gleich noch sprechen, die sich nicht mit Ruhm bekleckert haben jetzt in diesen letzten beiden Testspielen. Da ist alles möglich.
Ja, das ist natürlich eine heftige Gruppe, in der halt alle drei diese Teams, die wir jetzt hier gerade angesprochen haben, drin sind. Australien, Griechenland und Spanien. Du hast gesagt, eines dieser vier wird auf jeden Fall nicht im Viertelfinale sein und eventuell auch noch ein zweites. Also kann gut und gerne sein, dass hier Kanada und Spanien vielleicht reinkommt ins Viertelfinale und Australien und Griechenland. Dann, du musst da wirklich schauen. Mal schauen. Aber gut, da sind wir dann ja schon mal auf einer Wellenlänge, was diese Tiers angeht. Das war so die 9 bis 12, dass das ungefähr so, also dass wir Brasilien, Südsudan, Puerto Rico und Japan, die so ungefähr auf einem Level sind, dann diese drei, über die wir jetzt gerade geredet haben und dann sind wir ja auch schon bei unserer Top 5 angekommen.
Und da sehen wir es aber auch beide so, dass da ein neues Tier dann anfängt, oder? Oder hast du mit dem Gedanken gespielt, eines der Top 5 Teams? Okay, gut.
Nein, also das ist ein neues Tier, was natürlich nicht heißen soll, dass Griechenland gerade in diesem K.O.-Format, wo es um ein Game geht, so, das geht ganz, 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 ganz schnell, dass auch vielleicht eines dieser drei Teams, die wir hier auf 6, 7 und 8 haben, im Finale steht vielleicht, das kann alles sehr schnell passieren, es kann auch sein, dass Kanada rausfliegt, direkt in der Vorrunde. Aber in meinen Augen geht dann mit dieser Top 5 auch eine neue Kategorie los, ein neues Level an Qualität.
Absolut. Und du hast dich, das weiß ich schon, für die Serben auf Platz 5 entschieden und für das deutsche Team auf Platz 4.
Genau.
Ich würde es, glaube ich, andersrum machen, tatsächlich. Ich bin in mich gegangen und so sehr ich dem DBB, der DBB 11, den Credit
der
geben
DBB
möchte.
DBB 11?
Stimmt, 11, der DBB 5, der DBB 12, das ist ja voll das Fußballjargon drin. Dem DBB-Team, machen wir es so rum. Naja, im Fußball müsstest du ja theoretisch auch sagen, bei so einem WM-Kader müsstest du ja sagen, ja, der DBB 22, der DFB 22 oder der DFB 25. Naja, dem deutschen Team, man muss ihnen die Blumen geben, die sie verdient haben. Sie sind Weltmeister geworden auf eine begeisternde Art und Weise. Sie haben auf dem Weg dorthin das Team USA geschlagen. Sie haben Serbien im Finale geschlagen, aber eben ohne Nikola Jokic damals. Und das ist für mich der springende Punkt. Ein Spieler von dem Format von Nikola Jokic haben sie nicht. Und vieles von den Attributen, die das deutsche Team so stark machen, Tempo, Eingespieltheit, taktische Flexibilität, Shot Creation auf mehreren Schultern, das haben halt die Serben auch. Mit Bogdan Bogdanovic von den Hawks, der dabei ist. Nikola Jovic, der Heat-Rookie aus dem letzten Jahr und halt all diese Typen, die wir hier und da verteufelt haben im WM-Finale letztes Jahr, aber eben angeführt von diesem Über-Superstar, vom besten Spieler der Welt, von Nikola Jokic, der das Herz und die Seele und das Mitochondrium, weißt du das noch? Kennst du es noch? Like, wer es noch kennt. Das Mitochondrium ist das Kraftwerk der Zelle. Jokic wird der Dreh- und Angelpunkt sein von diesem serbischen Team. Und deswegen schätze ich sie ein Tick stärker ein als die deutsche Mannschaft. Aber, um einen gewissen Julius Schubert zu zitieren, ich würde damit niemandem diskutieren.
Ja, den darf man immer zitieren.
Das ist immer eine gute Idee.
Ist immer eine ausgezeichnete Idee. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Also, wenn man sich überlegt, das Team, was letztes Jahr im WM-Finale war, in einem sehr knappen WM-Finale, jetzt den besten Spieler auf dem Planeten dazu bekommt, dann ist das, glaube ich, ein sehr gutes Argument für eine Top-4-Platzierung in einem olympischen Power-Ranking. Es ist jetzt kein besonders heißes Hot-Take. Ich habe auch lange überlegt, generell habe ich lange überlegt, weil alles nach dieser Top 1 im Power Ranking kann halt wirklich bunt durchgemischt werden. Also wenn du jetzt gekommen wärst mit Serbien auf 2 als bestes Nicht-Team USA-Team, das hätte ich auch gut nachvollziehen können. Also für mich sind die 4 Teams Frankreich, Deutschland, Serbien und Kanada alle auf einem Level ungefähr. Weshalb es für mich unglaublich schwer war, die untereinander durchzuranken. Ich denke, dass jedes dieser 4 Teams, jedes andere dieser 4 Teams locker schlagen kann in einem K.O.-Format. Ich glaube nicht, dass es klare Argumente gibt für ein Team über einem dieser anderen 4 Teams. Deswegen war das jetzt für mich gar nicht mal so einfach wie vielleicht die 9 bis 12 Range und dann die 6 bis 8 Range und wer am Ende auf Platz 1 steht. Aber du hast die Argumente für Serbien bereits gebracht. Vielleicht ein paar Argumente für das deutsche Team, die du jetzt auf 5 hast und nicht auf 4. Dann können wir ja vielleicht jetzt gleich mal ein bisschen darüber reden. Der große Vorteil dieser deutschen Truppe ist, dass sie halt wirklich eingespielt sind. Das ist ein unfassbarer Vorteil. Dieses Team, und das unterscheidet sie von wahrscheinlich jedem anderen Team, was an diesen Olympischen Spielen teilnimmt, die verstehen sich wirklich blind. Die sind komplett auf einer Wellenlänge. Da gibt's keine Egos, da gibt's fest zugewiesene Rollen, die seit Jahren so sind. Da weiß jeder, was von ihm verlangt wird, was er machen muss, was er beiträgt, was er für eine Rolle hat. Dieses Team ist unfassbar gut gecoacht. Steht zu 1 Million% hinter der Philosophie von Gordy Herbert und seinem Staff. Das ist eine so unfassbar gut geölte Maschine, dass man eigentlich kaum glauben kann, dass dieses Team sich in der Konstellation nur einmal im Jahr zusammenfindet. Das hat Vibes von einem Vereinsteam im Ligabetrieb, was das ganze Jahr zusammen verbringt. Und ich glaube, dass der deutschen Mannschaft diese Eingespieltheit, dieses Verständnis füreinander extrem hilft und dass das, glaube ich, ein Vorteil ist, den sie haben gegenüber jedem anderen Team. Was wir dafür nicht haben, ist diese Superstar-Power, die Griechenland hat, die Serbien hat, die Kanada hat, die Frankreich auch irgendwo hat und die natürlich auch Team USA hat. Aber dieses Deutschland-Team ist klasse gecoacht, funktioniert offensiv wunderbar, hat einen klaren Plan, hat mittlerweile Erfahrung, hat auch Selbstbewusstsein durch diese zwei Medaillen in den letzten beiden Jahren, so ein gewisses Selbstverständnis auch in einem gesunden Maße. Es ist nicht alles perfekt, wie gesagt, diese klare Nummer 1, die wir halt aktuell noch haben mit Dennis Schröder, ist halt vielleicht auch nur der 100-beste NBA-Spieler. Da können natürlich andere Teams mehr bieten. Der große X-Faktor in meinen Augen wird sein, kann Franz Wagner der klar beste Spieler sein? Und ich denke, das wird er sein müssen, wenn Deutschland hier eine Medaille holen möchte bei dieser Konkurrenz. Franz Wagner ist der beste Spieler dieses Teams. Er ist der beste NBA-Spieler, den wir haben. Die Deutschen laufen mehr Offensive jetzt auch gerade in den Vorbereitungsspielen über ihn, als man das bei der Eurobasket und auch bei der WM letztes Jahr getan hat. Also er bekommt auch mehr offensive Lasten. Die Frage wird sein, wie weit kann er dieses Team tragen und wie weit können quasi Dennis und Franz dieses Team als 1A und 1B-Option tragen. Ich bin großer Fan von Gordy Herbert. Ich bin kein Fan von diesen All-Bench. Lineups. War ich letztes Jahr nicht, war ich vor 2 Jahren nicht, war ich jetzt wieder nicht. Deswegen, es ist nicht alles perfekt, aber dieses Team ist wirklich, die sind auf einer Mission und ich finde, das hat man auch gesehen, ich war über den Double Step Back Podcast akkreditiert in Hamburg beim Länderspiel,
oh yeah.
Was eine sehr, 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 sehr coole Sache war, dass man auch einfach mal jetzt gesehen hat, da muss nicht immer eine große Zeitschrift oder irgendein größeres Medium dahinter stehen, sondern man kann auch als kleiner deutscher NBA- und Basketball-Podcast zu Länderspielen gehen. Das war eine sehr, sehr coole Sache. Klar, es war nur gegen die Niederlande, die ja auch überhaupt nicht dabei sind bei den Olympics. Aber auch hier, dieses Team war auf einer Mission und die haben die komplett abgezogen. Jetzt gegen Japan. Japan hatte nicht in Berlin am Freitag nicht den Hauch einer Chance gegen dieses deutsche Team. Und Japan ist dabei bei Olympia als bestes asiatisches Team. Bei der Weltmeisterschaft noch letztes Jahr haben sie sich dann direkt qualifiziert. Nicht den Hauch einer Chance gehabt gegen dieses deutsche Team. Deswegen bin ich durchaus optimistisch, dass eine Medaille drin ist. Man hat jetzt gegen Team USA sich wirklich wacker geschlagen. Es hat am Ende nicht ganz gereicht. Es brauchte den 39 Jahre alten LeBron James, der das Ding in der Crunch-Time an sich reißt und im Vintage-Mode sein Team da über die Ziellinie trägt auf seinen breiten Schultern, dass quasi Team USA dieses Spiel gewinnt. Da haben sich die Deutschen auch wirklich wieder wacker geschlagen, richtig gut gespielt, balanciert, klasse defensiv, klasse offensiv. Ich mag dieses deutsche Team, ich bin wirklich, wirklich optimistisch. Ich habe sie auf 4, das kann im Viertelfinale mit Lospech schnell vorbei sein. Aber wenn du mich jetzt fragst, denke ich, dass Deutschland eine Medaille holt? Ich sag ja, was natürlich, wenn ich sie auf 4 habe und die 3 Medaillen gibt es natürlich nur. Aber ich glaube aktuell wirklich, auch gerade nach dieser Vorbereitung, dass hier die Deutschen eine Medaille holen. Auch wenn sie nur das viertbeste Team sind.
Lass uns gerne noch ein bisschen über das sprechen, was wir jetzt in diesem letzten Spiel gegen Team USA gesehen haben. Das habe ich natürlich auch mit Spannung verfolgt. Und wir werden gleich sicherlich auch noch die Amis hier und da kritisieren für das Auftreten. Aber auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, und das unterstreicht vieles von dem, was du gerade gesagt hast, über dieses deutsche Team und über die Leistung, die Gordy Herbert da vollbracht hat in den letzten Jahren. Und auch, wie gesagt, der WM-Titel. Natürlich war das eine Überraschung. Natürlich war das auch hier und da etwas glücklich. Aber der war verdient und der kam nicht von ungefähr. Und dass dieses Team jetzt in so ein olympisches Turnier mit breiter Brust geht und in ein solches Vorbereitungsspiel gegen die USA mit breiter Brust geht und das so knapp gestaltet und geführt hat phasenweise und all diese Dinge, die uns letztes Jahr begeistert haben mit Andy Obst, wie er in Klay Thompson-Manier aber absolut auch jeden Wurf hochjagt, sobald er auch nur irgendwie in der Nähe des Balls ist und zu Recht Lob erntet von den Großen, von LeBron James unter anderem. Hier die Kollegen von die mit den Dunks, ehemals NBA Overtime, haben LeBron interviewt. Viele von euch werden das bestimmt gesehen haben. Und er hat gesagt, he can shoot the piss out of the ball über Andy Obst. Ich bin sehr gespannt auf dein Video. Ich freue mich drauf. Das ist einfach eine eingeschworene, eine eingespielte Truppe mit sehr viel individueller Qualität, die vielleicht in den letzten Jahren, so gegen Ende der Dirk-Ära und dann auch in dieser Übergangszeit, vielleicht auch irgendwo einfach gefehlt hat. Aber jetzt haben wir die Wagner-Brüder. Jetzt haben wir Daniel Theis, der jetzt kein Stammspieler mehr war in der NBA die letzten 2 Jahre, der aber immer noch seine Qualitäten hat. Ein Dennis Schröder, der aufblüht auf dem Fieber-Level Jahr für Jahr. Dieses Team ist auf gar keinen Fall zu unterschätzen. Und den Take mit der Medaille, der ist wahrscheinlich ein bisschen hot, aber der ist jetzt auch nicht, ich habe den Herd angelassen hot. Der ist so, oh, die Dusche war noch ein bisschen zu heiß eingestellt hot. Ich habe Bock, ich habe richtig Bock, dieses deutsche Team zu sehen. Und dieses Spiel gegen die USA hat Bock gemacht. Tempo, Intensität, defensiv. Gute Wurfauswahl mit wenigen Ausnahmen. Eine gewisse Homogenität im Spiel an beiden Seiten des Parketts, was du gerade gesagt hast. Das macht einfach Bock und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie sich schlagen werden. Es geht gegen Frankreich los direkt, oder? Habe ich das richtig im Kopf?
Gegen Japan, oder?
Lass mich, ja, das hört sich richtiger an.
Am Samstag, 13 Uhr.
Lass mich gucken. Genau, 13.30 Uhr, Deutschland gegen Japan. Und dann, ich will jetzt die Spiele anschauen. Dann gegen Brasilien am 30. und gegen Frankreich am 2.8. Gut, dann habe ich das quasi so falsch gesagt, gerade wie auch nur möglich. aber gut.
Aber sie spielen überhaupt gegen Frankreich.
Immerhin spielen sie gegen Frankreich. Das hatte ich messerscharf richtig im Kopf. Ja, ich bin gespannt. Hast du noch Gedanken, die du äußern möchtest, aus deutscher Sicht, zu dieser knappen Niederlage gegen Team USA?
Nö.
Dann lass uns doch vielleicht weitermachen im Power Ranking. Und auch da habe ich, also du hattest die Kanadier auf 3 und die Franzosen auf 2. Und ich habe lange überlegt, ob ich da mitgehe oder ob ich das auch rumschieben würde, so wie Serbien und Deutschland. Aber ich bin bei dir. Ich glaube, auf dem Papier ist natürlich dieses kanadische Team, angeführt von Shea und Jamal Murray, Nikhil Alexander-Walker, RJ Barrett, Dylan Brooks, Lou Dort, Dwight Powell, Kelly Olynyk, Andrew Nembhard, Trey Lyles, Cam Birch, mit der Ausnahme von Melvin Ejim, sind das nur NBA-Spieler und auch gute NBA-Spieler. Andrew Nembhard hatte jetzt einen Breakout in den Playoffs. Dylan Brooks letztes Jahr im Bronzemedaillenspiel bei der WM gegen die Amis. Was waren es? 39 Punkte hat er ihnen eingeschenkt. Nikhil Alexander-Walker, super wichtiger Bestandteil dieses Minnesota-Runs. RJ Barrett aufgeblüht in Toronto. Das sind alles Top-Spieler, die zusammenkommen in diesem kanadischen Team. Deswegen würde ich sagen, auf dem Papier ist das individuell besser besetzt, aber das Zusammenspiel von Victor Wembanyama und Rudy Gobert im Frontcourt, du hast Nick Batum vorher seine Blumen gegeben, Nando De Colo ist jemand, der dabei ist, Evan Fournier natürlich, der auf FIBA-Level immer ein anderes Biest ist, als in der NBA, also in der NBA ist er ehrlicherweise gar kein Biest mehr. Das ist schon, und auch da kommt wieder das Thema der Eingespieltheit mit rein. Ich traue tatsächlich auch, ich kann es gar nicht so hundertprozentig begründen, das kannst du vielleicht gleich besser, aber ich traue den Franzosen tatsächlich auch sehr, sehr viel zu und würde mich auch für sie hier an Position 2 im Power Ranking aussprechen.
Vielleicht erstmal meine 2 Kritikpunkte am kanadischen Team.
Size.
Beziehungsweise 3 Kritikpunkte, aber ja, Size, mangelnde Tiefe im Frontcourt, dass man gegen Bigs wie Jokic, Bigs wie, ja gut, nehmen wir mal Giannis noch mit rein, Bigs wie Wemby und Gobert und Bigs auch wie die Amerikaner sie in einer Vielzahl haben, schon dünn aussehen könnte an den offensiven Brettern, bei der Rim Protection, vielleicht auch bei der Nutzung des Dunker-Spots, dass man auch jetzt nicht so optimale Screen-and-Roll-Partner für Murray und SGA hat. So, wenn wir uns überlegen, SGA hat halt Holmgren in OKC und OKC ja generell ein Team gewesen, wo jeder für jeden Screen stellt. Was ja aber auch in den Playoffs dann irgendwann an seine Grenzen gestoßen ist gegen Dallas, während Jamal Murray es halt gewöhnt ist, mit dem besten Screen-and-Roll-Big der Welt halt zusammen zu spielen, und das wird jetzt schon eine Umgewöhnung, denke ich, auch für beide sein. Gerade auf dem physischen Fieber-Level könnte das zum Problem werden. Das ist mein erster Kritikpunkt an diesem kanadischen Team. Zweiter Kritikpunkt ist halt auch hier, die sind halt nicht eingespielt. Jamal Murray spielt zum ersten Mal seit 2015 wieder für dieses kanadische Team. Da sind ein paar neue Gesichter mit dabei. Das ist einfach nicht, ich meine, es ist jetzt auch nicht wie Team USA, die bei jedem internationalen Turnier mit einer anderen Truppe an den Start gehen, aber da ist auch nicht diese Kontinuität mit dabei, die jetzt beispielsweise ein deutsches Team halt hat. Deswegen kein großer Kritikpunkt, aber halt, es ist was wir, denke ich, nicht vernachlässigen dürfen. Und die dritte Sache, so schön wie das ist, dass da nur NBA-Spieler rumlaufen, aber es sind andere Regeln in FIBA-Games. Und es sind nicht nur andere Regeln, es wird anders Basketball gespielt. Und der Weg, wie du in der NBA Basketball spielst und wie du in der NBA erfolgreichen Basketball spielst, ist nicht unbedingt der gleiche Weg, der dir auch auf dem Fieber-Level viel Erfolg bringt. Sicherlich kann man sich an Regeln gewöhnen, dass du jetzt den Ball direkt antippen darfst, nachdem du den Rim berührt, was du in der NBA halt erst darfst, wenn er diesen imaginären Zirkel verlassen hat. Das sind Sachen, die kann man im Training wirklich, da kann man den Fokus drauf legen, dann läuft er schon. Aber es ist halt auch eine andere Spielweise. Die Schiedsrichter pfeifen anders. Es wird mehr Kontakt erlaubt. Das Spielfeld ist kleiner. Es werden mehr Spielzüge gelaufen. Es ist weniger auf individuelle Klasse. Du hast ein ganz anderes Spacing, mit dem du in der NBA arbeiten kannst, was du einfach auf diesem FIBA-Game nicht hast. Defenses, gerade für jemanden, der so sehr von Drives lebt, wie Shai Gilgeous-Alexander. Defenses verteidigen anders, auch durch diese nicht existierende 3-Sekunden-Regel, die ich ja vorhin schon angesprochen hatte. Das heißt, so schön wie das ist, und das spricht für die Qualität dieses Teams, dass sie die zweitmeisten NBA-Spieler haben nach Team USA. Es ist halt ein anderes Game. Und ich frage mich, inwiefern es wirklich ein großer Vorteil ist, so viele NBA-Spieler am Start zu haben, die halt einfach es nicht gewöhnt sind, auf diesem Level quasi zu spielen. Im Vergleich zu, wie das deutsche Team hat, dieser Mix aus. Du hast 4 NBA-Spieler und der Rest spielt wirklich in den Top-Ligen in Europa, kennt diesen FIBA-Basketball. Es ist halt sogar ein anderer Ball, mit dem die spielen. Kein größerer oder kleinerer Ball, aber du hast halt, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, du hast, bei dem einen hast du 12 von diesen Panels, heißt es auf Englisch, von diesen Streifen quasi, die da lang gehen, von diesen Lines. Und bei dem anderen hast du nur 8. Ich glaube, du hast 8 in der NBA und 12 auf dem FIBA-Level. Es sind so Kleinigkeiten, aber wenn du halt ein paar der besten Euroleague-Spieler hast, dann ist das nicht unbedingt bei so einem olympischen Turnier schlechter als ein paar NBA-Spieler, gerade wenn es halt nicht die besten NBA-Spieler sind. Deswegen, dieses kanadische Team kann auch gut und gerne stolpern aufgrund einer Kombination aus diesen 3 Kritikpunkten. Und der größte Kritikpunkt ist halt wirklich die Größe. Und der zweitgrößte ist, glaube ich, dass viele dieser Spieler nicht so wirklich FIBA-Game-Erfahrung haben. Und das kann sich schon bemerkbar machen. Also diese Idee, die vielleicht viele haben, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, weil ich die auch hatte, diese grundlegende Idee, die du ja hast, ist, dass ein NBA-Spieler und die spielen jetzt auf einem schlechteren Level und sie dürfen sogar Dreier von einem halben Meter näher dran nehmen. Das ist ja alles viel einfacher jetzt für sie. Das ist halt nicht so wirklich die Realität. Klar hat das auch Vorteile, wenn du jetzt von näher dran werfen kannst, aber die Regeln, die Spielweise, die Refs, das ist so anders, dass man es sich nicht so einfach machen darf und sagen, oh, der Spieler ist gut in der NBA und die haben viele NBA-Spieler. Und jetzt ist es ja sogar einfacher für die, weil die dürfen jetzt von näher dran werfen. Damit macht man es sich, glaube ich, ein bisschen zu einfach und das ist nicht wirklich nah an der Realität dran. Und deswegen habe ich Kanada hier nur auf 3 und könnte mich sogar überzeugen lassen, sie bis auf 5 noch hinter Deutschland und hinter Serbien zu packen.
Okay.
Ja.
Ich kann nicht groß dagegen gehen. Also gerade die Size-Geschichte ist vielleicht sogar meine größte Sorge, gerade wegen den Matchups. Also an sich im Vakuum, Dwight Powell, Kelly Olynyk, das sind solide Big Men. Aber wenn es gegen Serbien geht, wenn es gegen die USA geht, wenn es gegen Frankreich geht, dann wird das zum Problem. Da bin ich mir relativ sicher. Alles, was du gerade gesagt hast, kann ich voll unterschreiben. Auch da, das finde ich einen guten Punkt, den du ansprichst, dieses, dass man das leicht, auch wenn man sagt, ja, Steph Curry, der darf jetzt noch einen Schritt reinmachen, dann trifft er ja alles, alles, alles. Na, Steph Curry ist es halt eher gewöhnt, NBA-Dreier zu nehmen und eben nicht NBA-Long-Midrange-Jumper zu nehmen. Das ist dann eine Umstellung. Ich bin mir sicher, der Steffen, der wird das ganz gut meistern. Der wird dann bestimmt auch ganz gut treffen. Da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Aber es ist nicht so einfach zu sagen, ja, jetzt sind sie ja näher dran, dann treffen die ja noch mehr. Nee, da hast du völlig recht. Das darf man nicht. Probiert es doch mal aus. Wenn ihr Basketball spielt, wenn ihr zocken geht das nächste Mal, macht einfach mal einen Schritt rein und versucht dann eure Dreier in Anführungszeichen zu treffen. Das kann schon eine Weile dauern, bis man sich da gewöhnt hat. Deswegen, ja, ich habe die Kanadier auch an 3. Wir können gleich über Frankreich sprechen und dann natürlich noch über Team USA. Aber auch, dass Kanada in einem möglichen Viertelfinale gegen Deutschland, gegen Serbien ausscheidet, das ist jetzt nicht absolut nicht ausgeschlossen. Frankreich, gerade schon angerissen, Wemby, Gobert, absolut unfair, was die da rund um die Zone veranstalten können, die beiden nebeneinander. Ja, offensiv hast du Fournier als Creator, du hast auch Wemby, der in diese Creator-Rolle schon schlüpfen kann. Ein Batum, der da Dinge übernehmen kann. Ja, und ein bisschen ähnlich wie bei den Spaniern, nur eben individuell besser besetzt, finde ich, kann man vielleicht zusammenfassen. Wir wissen, was wir von Frankreich bekommen werden und das wird vermutlich gut sein, auch wenn die letzten Turniere nicht ganz, also eher enttäuschend waren für die eigenen Ansprüche, beziehungsweise die WM.
Bei der Eurobasket waren sie im Finale, war?
Ich meine, ja, da haben sie das Finale gegen Spanien verloren. Also das hier, ja. Deswegen, das war wahrscheinlich nicht enttäuschend.
Aber in der Vorrunde haben sie gegen Deutschland verloren gehabt, wenn mich nicht alles täuscht. Da waren wir sogar in Köln am Start, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Vielleicht habe ich es auch nicht richtig in Erinnerung.
Ich guck mal nebenher, ich weiß es auch nicht mehr genau.
Wemby und Gobert da auf der 4 und 5 mit diesen Fieberregeln, das wird nicht so einfach, gegen dieses Team zu scoren. Man hat im Vergleich zu Kanada diese Größe, diese Athletik auf den großen Positionen da. Man hat Creator auf dem Flügel, man hat auch Point of Attack Defense, man hat Shooting, Rim Pressure, Defense Offense, ist gut gecoacht, hat auch eine gewisse Kontinuität am Start. Auch kein perfektes Team, auch kein Team, wo man jetzt sagt, okay, die sind sicher im Viertelfinale, da gibt es gar keine Chance, dass die irgendwie stolpern. Stolpern kann hier jeder, aber in meinen Augen ist das nicht nur das beste Team aus dieser Vierergruppe, sondern auch das Team, dem ich es am ehesten zutrauen würde oder bei dem es mich am wenigsten schocken würde, wenn sie halt gegen Team USA ein Spiel gewinnen. Weiß nicht, also jetzt so wirklich viel mehr ins Detail kann ich jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht gehen bei diesen Franzosen. Das muss jetzt fürs Erste reichen an Analyse, aber ich bin durchaus optimistisch, wenn ich mir angucke, was dieser Kader kann. Ich habe zwei ihrer Vorbereitungsspiele gesehen, die beiden gegen Deutschland, das eine in Köln und das andere in Frankreich, also im Fernsehen gesehen, nicht in Person leider. Gerade das Spiel in Köln mit Wemby gegen Deutschland, das war schon so eine kleine, soweit man in einem Testspiel von Machtdemonstration reden kann, aber das war schon bärenstark, was man da gemacht hat. Und jetzt auch gegen Kanada hat man gut gespielt. Das habe ich auch noch gesehen, das Spiel gegen Kanada. Deswegen ein bisschen was von Frankreich gesehen. Und was ich gesehen habe, hat mich eigentlich sehr überzeugt. Und du sagst mir jetzt, ob ich falsch lag oder?
Genau. Deutschland hat gegen Frankreich das erste Gruppenspiel der beiden damals bei der Eurobasket mit 76-63 gewonnen.
Yes.
Und danach haben die Franzosen Litauen geschlagen, Ungarn geschlagen und Bosnien-Herzegowina geschlagen. Gegen Slowenien haben sie dann wieder verloren im letzten Gruppenspiel. Und dann war der Weg ins Finale über die Türkei, über Italien, über Polen und dann eben im Finale gegen Spanien verloren. Also zwei Niederlagen in der Gruppe gegen wirklich gute Teams. Und der Rest war, bei allem Respekt vor der Türkei und Italien und Polen, war jetzt nicht so schwierig. Also könnte man, glaube ich, schon sagen, dass das Turnier eher enttäuschend verlaufen ist. Also gegen die wirklich guten Teams damals, Deutschland, Slowenien, Spanien, konnte man sich nicht durchsetzen. Und der eine beeindruckende Sieg war dann wahrscheinlich gegen die Litauer.
Kleine Storytime zum Finale damals. Das war ja Spiel um Platz 3, also Deutschland gegen Polen. Und das Finale damals in Berlin war, dass die Spiele waren hintereinander. Das war beides am gleichen Tag. Und ich war ja in Berlin, also wir waren ja in Köln zusammen, wir beide, und in Berlin war ich dann an den Spieltagen immer mit einem der Holy-Bosse und Gründer, mit Philipp, habe ich mir da immer Tickets gegönnt gehabt fürs Viertelfinale gegen Griechenland, fürs Halbfinale dann gegen Spanien und dann halt auch für Spiel um Platz 3. Und einer der Holy-Mitarbeiter war Frankreich-Fan, weil er halt Franzose ist.
Mm-mm.
Deswegen haben die es so gemacht, dass ich quasi mit Holy Phil bei Spiel um Platz 3 war. Plätze hinterm Korb, nicht 20. Reihe, also teuer, aber jetzt keine überragenden Plätze. Und wir haben dieses Spiel um Platz 3 zusammen geguckt, was Deutschland auch gewonnen hat. Und dann, weil Holy Phil halt ein Ehrenmann ist, ist er raus und hat dieses Ticket seinem französischen Mitarbeiter gegeben. Das heißt, in der Theorie hätte ich dann während des Finals neben dem französischen Holy-Mitarbeiter halt sitzen sollen. Ich habe dann da so ein bisschen gechillt und der Platz neben mir war halt die ganze Zeit frei und dann ging das Spiel irgendwann los und es saß halt keiner neben mir. Und dann habe ich dann irgendwann Philipp geschrieben, ich so, Digga, hat alles geklappt oder gab es da irgendwie Stress, dass man irgendwie da mit dem Ticket dann nicht nochmal reinkommt oder whatever. Und er meinte, nee, ich habe dem das Ticket gegeben, der ist drin. Und ich so, ja, naja, okay, gut, dann vielleicht holt er sich noch ein Bierchen und so. Und dann erste Viertel zu Ende, der Platz neben mir war immer noch frei. Habe ich nur mal so geschrieben, ich so, ja, keine Ahnung, der scheint jetzt nicht hier zu sein oder so. War mir jetzt in dem Sinne auch jetzt nicht so wichtig, aber ich habe ihn halt einfach nochmal geschrieben gehabt. Und also, der hat mir gerade ein Foto geschickt, der sitzt jetzt auch drin. Ich so, naja, okay, gut, aber hier sitzt er auf jeden Fall nicht. Ja, der hat irgendwie den Sitzplatz nicht gefunden und sitzt jetzt irgendwie ganz woanders. Und ich so, naja, gut, okay. Und dann hat ein Zuschauer von mir und von meinem Kanal mir ein Foto geschickt von mir Und hat gefragt, ob ich alleine sitze. Und ich so, ja, Digga, lange Geschichte, aber anscheinend sitze ich jetzt alleine für das Finale. Und er so, Bruder, du kannst in der Halbzeitpause vom Finale zu mir kommen. Ich sitze in der ersten Reihe auf Höhe der Mittellinie, also die Reihe hinter Kurzzeit. Mein Kumpel muss irgendwie seinen Zug kriegen. Und deswegen würde ich für die zweite Hälfte vom Finale alleine sitzen. Komm dann einfach zu mir, der und der Eingang. Und ich so, ja, safe, so. Erste Reihe auf Höhe der Mittellinie, das sind so mit die besten Plätze im Haus. Und dann bin ich reingegangen. Da am Eingang war der Eingang, wo Dirk Nowitzki seine Loge hatte und Autogramme geschrieben hat, wie ich zu diesem Foto mit Dirk Nowitzki gekommen bin. Das war auch das einzige Mal, wo ich kein Foto gemacht habe mit einem Zuschauer von mir, der gerne ein Foto machen wollte. Das sollte auch überhaupt nicht unhöflich sein, aber da meinte jemand, können wir ein Foto machen? Ich so, Brudi, sorry. Aber ich versuche hier selber gerade ein Foto zu bekommen und muss mich hier durch die Massen irgendwie durchdrängen. Dann habe ich mein Foto mit Dirk bekommen, bin dann runter und saß dann die zweite Hälfte vom Finale und die Siegerehrung in der ersten Reihe auf Höhe Mittellinie. Geniale Plätze. Hat also am Ende alles hingehauen, dass der französische Holy-Mitarbeiter nicht sich auf den Platz gesetzt hat, der ihm zugewiesen war, sondern irgendwo anders saß. Hat am Ende dazu geführt, dass mein Abend noch ziemlich, ziemlich genial wurde. Und da habe ich dann dieses Frankreich-Spanien-Spiel gesehen. Sorry, dass ich jetzt 5 Minuten deiner Zeit geklaut habe und die Zeit der Hörer, aber das ist einfach eine Story, die ich jetzt einfach mal erzählen wollte. Und wenn ich hier, wo dann?
Meine Zeit hast du in gewisser Weise tatsächlich ein bisschen geklaut, weil ich die Story schon kannte, aber ich bin mir sicher, die Hörer, ja, hast du mir schon mal erzählt.
Okay.
Aber die Hörer hat es bestimmt gefreut.
Aber weißt du, wenn ich dran bin mit Schneiden, dann erzählst du auch immer irgendwelchen random Stuff. deswegen, dann siehst du ein bisschen als Rache. Und dass du okay, das jetzt einfach schneiden klar. musst.
So sieht's aus. Ich wollte auch eigentlich vom Frauenfeld berichten. Das hatten wir in der letzten Folge versprochen. Können wir mal gucken, vielleicht am Ende noch ein bisschen, aber ist jetzt auch schon wieder ein Weilchen her. Naja, wo waren wir denn stehen geblieben? Frankreich. Ja, wollen wir dann jetzt zum großen Fisch kommen?
Sehr gerne.
Team USA, ich glaube, über den Kader und über die Möglichkeiten dieses Kaders auf dem Papier brauchen wir gar nicht mehr viel Worte verlieren. Das haben wir erstens schon getan und zweitens ist es allseits bekannt, aber sehr, sehr knappe Geschichte gegen den Südsudan und sehr knappe Kiste gegen Deutschland, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Ist das zu erklären mit, ja, Vorbereitung, das nehmen sie noch nicht so ganz ernst, Durant ist noch nicht da oder darf man gewisse Sorgen haben, was dieses Team USA angeht, Richtung, wenn jetzt das olympische Turnier losgeht? Wie ist dein Standpunkt gerade?
Ich denke, dass alles andere als eine Goldmedaille natürlich ein riesiger Schocker wäre. Und ich denke auch, dass die Amis das Ding holen. Aber ich denke nicht, dass dieses US-amerikanische Team unbesiegbar ist. Man hat sich, auch wenn man alle 5 Vorbereitungsspiele gewonnen hat, nicht mit Ruhm bekleckert. Nicht gegen Südsudan, nicht gegen Deutschland. Ich denke nicht, dass es, wie angesprochen, für dieses Team spricht, dass LeBron James der beste Spieler dieses Teams ist. Was ja. verrückt ja. ist.
Ja, wirklich. Ich stelle mir Rob Pelinka vor, wenn er in seinem Büro sitzt, die Spiele anguckt und sagt, Leute, der müsste den jetzt wirklich so lange spielen. Muss der jetzt wirklich alles machen in der Crunch-Time. Wir brauchen den nächste Saison. Der Mann ist 40.
Rob Pelinka kann mal lieber in seinem Büro sitzen, sich diese Spiele angucken, denken, die beiden besten Spieler aus dieser Vorbereitung sind beides Laker und dieses Team kriegt trotzdem nichts geschossen. Das sollte ein Weckruf sein. Die beiden besten Spieler in dieser Vorbereitung von Team USA. Und ja, KD hat nicht gespielt, das könnte auch ein Faktor sein, aber LeBron James und Anthony Davis sind die beiden besten Spieler bisher von Team USA in diesen 5 Vorbereitungsspielen gewesen.
Definitiv.
Die Lakers sind trotzdem scheiße. Das soll Rob Pelinka Sorgen bereiten, nicht, dass LeBron so viele Minuten abreißt. Ja, klar, also ja, dieses Team ist top besetzt, offensiv, defensiv. Ich denke, dass auch Derek White aus gutem Grund mitgekommen ist und dass er diesem Team mehr helfen wird, als es Kawhi Leonard getan hätte. Denke ich, dass er einfach in so ein Team mit seiner Defense und seinen Rollenspieler-Skills und seinem Shooting da besser reinpasst, als das, was Kawhi dir gibt. Was man also schon sehr, sehr viel auch im Kader hat. Aber ja, mit Ruhm hat man sich nicht bekleckert. Ich denke nicht, dass man unschlagbar ist. Zumindest 2 der 3 Kritikpunkte, die ich an Kanada hatte, gelten auch irgendwo in abgestufter Form für die US-Amerikaner. Das sind alles NBA-Spieler, die mit den FIBA-Regeln nicht so vertraut sind. Viele der US-Amerikaner letztes Jahr, der Spieler Bobby Portis beispielsweise, hatten das so ein bisschen als Ausrede genutzt, dafür, dass man halt bei der WM im Halbfinale ausgeschieden ist, dass es halt so ein bisschen ein anderes Spiel ist. Irgendwo denke ich mir, ja, irgendwo ist es eine lahme Ausrede, aber irgendwo ist es halt auch so ein bisschen Realität. Es ist halt einfach irgendwo ein anderes Spiel, das muss ich jetzt nicht alles nochmal wiederholen, was wir gerade bei den Kanadiern schon angesprochen haben, und die ganzen NBA-Spieler sind das halt einfach nicht gewöhnt, und dann merkt man halt auch, die sind nicht eingespielt. Klar kann man irgendwo sagen, ja, so lange sind sie jetzt noch nicht zusammen, man hatte das Training Camp in Vegas, die Vorbereitungsspiele, so in einer Woche sieht es vielleicht noch besser aus, in zwei Wochen dann erreicht man seine Topform und dann ist ja Halbfinale, Finale. Wenn man dann wirklich noch eingespielter ist. Aber bisher so von offensiven Spielzügen und dass wirklich man weiß, okay, hier der und der cuttet dann und dann und der steht da und da und dieses blinde Verständnis, was beispielsweise die Deutschen voneinander haben, das ist nicht da, das kann nicht da sein. Und ich frage mich halt, inwiefern das vielleicht so ein bisschen ihnen zum Verhängnis wird. Wir haben viele Turnover gesehen, die vermeidbar wären, wenn man einfach ein bisschen mehr im Rhythmus ist und wüsste, was da jetzt vielleicht die anderen gerade vorhaben, die mit auf dem Parkett stehen. Ich glaube nicht, dass es klar feste, zugewiesene Rollen gibt, aktuell schon in diesem Team. Ich denke auch nicht, dass schon feststeht, wer überhaupt startet. Ich denke, LeBron startet, Curry startet und Embiid startet. Und jetzt, wo halt KD auch schon fürs erste Spiel raus ist, bin ich da mal sehr gespannt, wer da noch starten wird. Ich weiß nicht, ob es die beste Idee ist, dass Halliburton mehr und mehr aus der Rotation rausfällt. Hat im ersten Spiel noch 20 Minuten bekommen, dann waren es nur 14, 10, 7. Und jetzt gegen Deutschland hat er gar nicht gespielt. Das weiß ich nicht, ob das die allerbeste Idee ist, weil gerade so ein Pass-First-Point Guard kann dieser Truppe und gerade auch so dieser Second Unit helfen. Und ich glaube, dass ein Halliburton mehr Wert hätte für ein Team USA als ein Devin Booker beispielsweise. Das scheint Steve Kerr anders zu sehen. Das ist jetzt eine Menge Kritik. Darüber bringt es halt jetzt ein bisschen mehr Worte zu verlieren, weil ich glaube, ich muss hier niemand mehr erklären, warum die Amis favorisiert sind und dass sie die besten Spieler der Welt haben. Ich wollte jetzt mal mehr in diese Richtung gehen nach dem Motto, warum halt dieses Team nicht unschlagbar ist und warum ich auch nicht glaube, dass es das beste Team USA aller Zeiten ist. So schön auch diese Idee ist, das sind die Avengers und whatever. Ja, viele von diesen Avengers sind alt und das merkt man, glaube ich, bisher auch. Und wenn wir jetzt überlegen, wie viele Top-10-Spieler in diesem Team dabei sind, und dann lasse ich dich auch gern zu Wort kommen. Allzu viele sind es nicht. Embiid ist ein Top-10-Spieler in meinen Augen. Edwards ist ein Top-10-Spieler, Tatum, Curry und LeBron. Also haben wir 5 Top-10-Spieler und der Rest sind dann irgendwo Top 20 bis 25. Ja, was denkst du denn über dieses Team? Was haben sie bisher für einen Eindruck auf dich gemacht?
Ich fand die Defense sehr, sehr vielversprechend. Nicht immer top, aber ich glaube, wenn du da wirklich Lineups entweder mit AD auf der 5 oder Bam auf der 5 oder auch mit Embiid dann irgendwann... Also Embiid, man hat schon gemerkt, dass er am ehesten sogar noch die Schwachstelle, wenn man so will, ist. Also wir wissen, Embiid ist ein starker Rim Protector, aber das ist dann halt die Komponente, wenn Embiid im Drop spielt, haben wir jetzt in den Vorbereitungsspielen gesehen, auch jetzt gegen Deutschland, dass das durchaus attackiert wird. Gerade wenn dann Curry noch mit auf dem Feld steht. Also wenn es eine defensive Schwachstelle gibt, dann wahrscheinlich dieses Duo oder einer dieser beiden. Und ansonsten switcht man halt wahnsinnig viel. Und wenn du da dann halt Jrue Holiday und Tatum und Edwards und nimm mal Booker noch mit rein und LeBron und eben dann mit Bam und AD zwei wahnsinnig mobile Big Men, das wird schon wahnsinnig schwer gegen dieses Team zu scoren, wenn sie dann locked in sind, wenn es wirklich um die Goldmedaille geht, wenn es um den Nationalstolz geht. So, ich glaube, das war eine Komponente, die einfach bislang noch gefehlt hat. Diese Dringlichkeit, weil es halt einfach noch die Vorbereitungsspiele waren und weil man vielleicht auch hier und da ein bisschen zu überheblich war, das glaube ich schon. Also es gibt keine Entschuldigung, Freundschaftsspiel hin oder her, es gibt keine Entschuldigung. Von mir aus habt ein knappes Spiel gegen die deutsche Mannschaft, aber es gibt keine Entschuldigung für ein so knappes Spiel gegen den Südsudan aus Team USA-Sicht. Es gibt einfach nicht. Da kann man nichts gelten lassen. Egal, ob KD gefehlt hat, egal, ob man das vielleicht nicht so ganz ernst genommen hat. Das war schon sehr, sehr grenzwertig. Die Offense ist mir ein bisschen zu stagnierend über weite Strecken. Es gibt sehr, sehr gute Ansätze. Es gibt aber auch Phasen, in denen das dann zu viel Isoball ist, zu wenig Tempo. Aber auch da, ich glaube, wenn da alle locked in sind, wird das wahrscheinlich immer noch ein Problem sein, aber es wird nicht so eine große Rolle spielen, weil man halt einfach ein so viel höheres Talentlevel hat als alle anderen Teams. Aber ja, wir haben jetzt schon mehrfach gesagt, man hat sich nicht mit rumbekleckert und ich bin, sagen wir mal, Viertelfinale gegen Deutschland, gegen Frankreich, gegen Australien, Griechenland, wen auch immer. Ich bin nicht mehr so Also wenn wir eine Skala von 1 bis 10 haben, 10 ist, die USA fegen die alle weg, das wird ein Selbstläufer, und 1 ist, boah, komplett offenes Ding, wir wissen nicht, wie es ausgeht, dann war ich vor diesen Vorbereitungsspielen vielleicht so bei einer 8,5, 9 und jetzt bin ich da vielleicht eher so bei einer 7, 7,5. Und das ist schon was. Also das ist schon ein mehr als nur ein Hoffnungsschimmer für den Rest und für den neutralen Beobachter. Und ich glaube, das könnte jetzt natürlich so sein, dass, ey, man hat die Vorbereitung ein bisschen verschlafen, jetzt erst recht, wir stecken die Köpfe zusammen und wir zeigen jetzt allen hier, wir sind Team USA, wir sind die Avengers. Es kann natürlich auch darauf rauslaufen, dass es dann wirklich ein Feldzug wird. Aber die Zweifel, die man hat und die Macken, die man jetzt gesehen hat in den Vorbereitungsspielen, ich glaube, die sind schon nicht zu vernachlässigen.
Ja, da kann ich dir nur zustimmen, mein Freund.
Aber wir sind uns weiterhin einig, dass Team USA der große Favorit ist. Und wenn wir jetzt hier irgendwie Sieger picken müssen, dann kommen wir beide auch nicht an ihnen drumrum, oder?
Ja, safe.
Okay.
Gar keine Frage.
Okay. Ja, wir sind jetzt auch zeitlich in einem ganz schönen Rahmen geblieben. Mhm. Wollen wir da einen Cut machen an der Stelle?
Yes, sir.
Ich habe noch ein bisschen Trivia dabei. Und zwar Olympia-Trivia. Yes. Streng genommen sind das drei verschiedene Fragen, aber keine Sorge, das sind drei relativ kleine und zwei davon hängen auch zusammen. Wir steigen ganz simpel ein. Ich würde von dir gerne die All-Time-Leading olympischen Scorer für Team USA wissen. Kevin Durant ist der Leader. Ich glaube, das haben wir alle jetzt gehört in den letzten Tagen. Und zwar mit 435 Karrierepunkten bei Olympischen Spielen. Ich würde gerne die restlichen Top 5. Und im zweiten Schritt habe ich dann auch die insgesamt Olympic Leaders Top 5 rausgesucht. Da ist nämlich kein Ami dabei in den Top 5. Wenig überraschend vielleicht sogar. Aber erstmal die US-Amerikaner. Wer tummelt sich da noch so in den Top 5?
Carmelo Anthony muss drin sein.
Jawohl, Platz 2 mit 336 Punkten.
Na, Kobe.
Kobe ist nicht in den Top 5 und auch nicht in den Top 10 tatsächlich.
Echt?
Mhm.
Okay. LeBron?
LeBron ist Platz 3, 273 Punkte. 11,4 Punkte im Schnitt übrigens. Also wenn wir den Average nehmen, dann ist Durant mit 19,7 sehr deutlich vorneweg. Carmelo ist bei 10,8, aber war halt viermal bei Olympia dabei. Und LeBron, der jetzt bislang dreimal dabei war, ist bei 11,4 Punkten im Schnitt pro Spiel.
Aktiv noch jemand?
Nee, der nächste, achso nee, in den Top 10 ist kein aktiver Spieler mehr.
Nein, Michael Jordan?
Jawohl, Platz 5 mit 256. Da ist zwischendurch noch ein, ja, da gebe ich dir einen kleinen Tipp, das ist schon ein bisschen random. Das ist ein Big Man, der auch im Dream Team mit dabei war, zusammen mit Michael Jordan.
David Robinson.
Sehr gut, Platz 4, 270 Punkte, drei weniger als LeBron. Ich gucke jetzt gerade mal, wie viel bräuchte denn LeBron jetzt bei den Olympischen Spielen, um Carmelo zu überholen? Das könnte eng werden. 336 minus 273, das mache ich natürlich jetzt gerade im Kopf. Ja, wobei, LeBron bräuchte 63 Punkte, um Carmelo abzulösen auf Platz 2.
Das sollte er ja wohl schaffen.
Das sollte machbar sein. Ja, wobei, wenn er weiterhin 11,4 im Schnitt macht.
Aber in den Vorbereitungsspielen hat er ja nicht nur 11,4 im Schnitt gemacht.
Wie viele Spiele haben sie denn potenziell?
Also drei Gruppenspiele? Also maximal
Viertelfinale, Halbfinale, 6, genau. Warte, 63 durch 6. Auch das mache ich gerade im Kopf. 10,5 bräuchte er im Schnitt. Ja, das sollte machbar sein, denke ich.
Ja.
Okay, dann gehen wir rüber zu den International Guys. Auch hier die Top 5. Plätze 1 und 2 sind sehr, also den Platz 1 kennt man vielleicht, aber die Plätze 1 und 2 sind zumindest keine NBA-Spieler gewesen, soweit ich zumindest war. Also Platz 2 habe ich noch nie gehört, den kann ich dir eigentlich auch direkt sagen. Das ist Andrew Gaze, G-A-Z-E, ein Australier, der 789 Punkte bei Olympischen Spielen gemacht hat. Die Plätze 3 bis 5 sind ehemalige NBA-Spieler und Platz 1 ist so ein legendärer, also der wahrscheinlich beste Non-NBA-Spieler aller Zeiten, so ein legendärer Name.
In meinem Power-Ranking hatte ich gesagt, dass Spanien nicht mehr das Team ist von 2012 beispielsweise, von London. Deswegen einer von den Gasol-Brüdern, Pau, nehme ich mal an, ist irgendwie mit drin.
Pau Gasol ist Dritter mit 649 Punkten. Der andere, also Marc, ist nicht mit drin.
Okay. Na, Luca kann es ja noch nicht sein.
Aber Luca ist Platz 2, was die Punkte in einem Spiel angeht. 2020 hat Luca 48 Punkte gemacht gegen Argentinien. Damit teilt er sich den zweiten Platz mit Ed Polobinskas. auch ein Australier. Und der erste Platz mit 55 Punkten ist dieser eine legendäre, den ich gerade angesprochen habe. Platz 10 übrigens Paddy Mills, 42 Punkte gegen Slowenien 2020.
Ich weiß nicht, du hast gerade Argentinien gesagt, vielleicht so jemand wie Manu Ginobili oder so?
Yes, sir. Platz 5 mit 523 Punkten und Platz 4 ist tatsächlich nochmal ein Argentinier.
Keine Ahnung.
Ex-Houston Rocket, ich glaube Phoenix Sun, aber das ist jetzt, ich weiß tatsächlich nicht auswendig, wo der überall gespielt hat. Luis Scola hat 591 Punkte gemacht bei Olympischen Spielen. Hast du eine Idee über Platz 1? Hast du diesen Dude im Kopf? Oskar Schmidt heißt der gute Mann. Ist ein Brasilianer. Ganz kurz, Luis Scola hat für die Houston Rockets, die Indiana Pacers, Phoenix Suns und dann nochmal Toronto und Brooklyn gegen Ende seiner Karriere. Oskar Schmidt, 1093 Punkte bei Olympischen Spielen. Ein Brasilianer, der nie in die NBA gekommen ist und der auch in diesem Most Points in a Single Game, der hat mal 46 gemacht, zweimal sogar, einmal hat er 45 gemacht, einmal hat er 44 gemacht und eben diese 55 Punkte gegen Spanien 1988. So, das war die zweite und die dritte und letzte. Das fand ich interessant. Es gab in der olympischen Geschichte, auch hier so ein bisschen ähnlich wie in der NBA, Rebounds wurden erst spät getrackt. Jetzt finde ich den Abschnitt des Artikels nicht mehr. Eine Sekunde. Wo ist er denn? Ah ja. Assists und Rebounds wurden, also steht hier zitiert im Artikel, wurden nicht so super konsistent getrackt bis in die 70er rein irgendwann. Also kann sein, dass es davor noch welche gab. Aber es gab in der olympischen Geschichte erst 3 Triple-Doubles. Auf den einen wirst du natürlich sofort kommen. Das ist Alexander Belov, der für die Sowjetunion gegen Kanada mal ein Triple-Double gemacht hat, 1976. Das wäre jetzt zu einfach gewesen. Aber die anderen beiden, die könnte man wissen.
Na, Luca?
Yes. Im Halbfinale gegen die Franzosen, dass sie knapp verloren
mal,
ja, haben.
Irgendwann hat er mal so richtig viele gemacht, war.
Ja.
2020, also 21 in Tokio.
16 Punkte, 18 Assists, 10 Rebounds. Und sie haben das Spiel mit 90-89 verloren gegen Frankreich im Halbfinale. Mhm. Und der dritte war ein Amerikaner.
Keine Ahnung.
Mensch, LeBron James.
LeBron James. My glorious king.
My glorious king. My Pookie. My Pookie Bear. 2012 gegen Australien. 11 Punkte, 14 Rebounds, 12 Assists. Das sind die 3 olympischen Triple-Double, die es bislang gab. Und die Frage natürlich, Jokic ist dabei, Giannis, wieder LeBron. Keine Ahnung, Josh Giddey könnte ein Triple-Double raushauen oder so. Future All-Star Josh Giddey. Bin sehr gespannt, ob da noch eins dazukommen wird in die Geschichtsbücher.
Mhm.
Ich würde sagen, das soll es gewesen sein für heute, oder?
Sehr gerne. Vielleicht noch ganz kurz. Hat jetzt nicht wirklich was mit Basketball in dem Sinne zu tun, aber halt mit Olympia. Und es ist einfach, weiß nicht, früher habe ich dir sowas einfach in der Sprachnachricht erzählt. Heute nutze ich da einfach mal ganz kurz den Podcast für. Weil ich es einfach wahnsinnig interessant fand. Ich habe einen Artikel gelesen, ganz spannend, zufällig drauf gestoßen, was mich so ein bisschen überrascht hat, weil so in meinem Kopf ist es immer so gewesen, dass viele Städte unbedingt die Olympischen Spiele austragen wollen. Das ist was ist, wo sich ultra viele Städte halt drauf bewerben. Und wenn du ganz, ganz großes Glück hast und ganz, ganz viel machst dafür und ganz viel Geld bezahlst, dann hast du das große Glück, das mal ausrichten zu dürfen. Aber wie ich jetzt erfahren habe, ist es gar nicht mehr so. Und das Interesse daran, Olympische Spiele auszurichten als Stadt, hat rapide abgenommen in den letzten 20 Jahren.
Mhm.
Weshalb auch, als jetzt quasi dann vor ein paar Jahren die 2024er Games an Paris vergeben wurden, gab es nur 2 Städte, die sich darauf beworben haben.
Ach krass.
Und zwar Paris und Los Angeles. Und man hat Los Angeles direkt für 2028 in dem Zusammenhang das gegeben, in der gleichen Veranstaltung. Wahrscheinlich, weil man ein wenig Sorge hatte, dass wenn man das ganz regulär austrägt, dass sich dann gar keiner mehr bewirbt. Deswegen hat man da direkt gesagt, gut, dann 2 Fliegen mit einer Klappe und geben Los Angeles die 2028er Spiele. Ursprünglich gab es eine Reihe von Städten, unter anderem auch Hamburg, die das austragen wollten, Boston beispielsweise, Budapest, die dann aber aufgrund von Protesten und Petitionen, das habe ich, also dass zum Beispiel es übelste Proteste gab, dass Hamburg die Olympischen Spiele austrägt, ging komplett an mir vorbei.
An mir auch.
Aber da gab es sehr, sehr große Gegenbewegungen, weshalb bis auf Paris und Los Angeles alle diese Städte dann sich vorzeitig auch wieder verabschiedet haben. Aber dieser Artikel war halt wahnsinnig interessant, weil die Kosten, die es mit sich bringt, Olympische Spiele auszutragen, sind exorbitant höher als das, was man wieder reinholt. Also die Stadien, die man baut, die Austragungs-, gerade bei Olympischen Spielen, das, du musst ja so viele verschiedene Schwimmhallen, was auch immer, Volleyballplätze, keine Ahnung. Gerade weil ja auch so viel mehr Sportarten jetzt in den letzten Jahren auch dazugekommen sind, in den letzten 10, 20 Jahren bei Olympischen Spielen, hast du einfach so viel mehr Austragungsdinge, um die du dich da kümmern musst, dass die Kosten da so viel höher sind. Es werden ja auch von Jahr zu Jahr oder von oder alle 4 Jahre werden mehr Athleten zugelassen, die ja auch irgendwo unterkommen müssen. Und das ist einfach mit unfassbarem finanziellen Aufwand verbunden. Und ein Bruchteil davon wird nur wieder reingeholt durch Fernsehgelder, Ticketverkäufe, Tourismus. Und bei dieser Studie kam auch raus, dass das, was diesen Städten halt so versprochen wird, dass ihre Stadt ja, da wurde viel so, das war so viel so Legacy-Faktor, dass ja für die Legacy der Stadt und das ist so dieses Stadtbild und ankurbelt und dem Tourismus nachhaltig, das ist halt nicht so. Der Tourismus nach London 2012, Rio 2016, Tokio 2021, Peking 2008 war entweder ein minimaler Anstieg oder gar kein Anstieg und in vielen Fällen ging der Tourismus sogar zurück im Vergleich. Das hätte ich jetzt halt so auch nicht gedacht. Und da waren auch ganz viele Beispiele, weil zum Beispiel hat man in sich in Rio damals gedacht, wir verbinden da, wo die ganzen Sportstätten sind, das verbinden wir mit so dieser Beach Area da in Rio und haben da eine brandneue U-Bahn-Linie und so für viele Milliarden Dollar hingebaut, die halt jetzt kaum mehr genutzt wird und als eine der größten Fehlinvestitionen in der brasilianischen Geschichte gerade eingeht, weil es irgendwie mehr gebracht hätte, die Favelas und diese ganzen Armenviertel halt mit dem Stadtzentrum zu verbinden, was natürlich aber für die Olympischen Spiele nicht so wirklich von Wert gewesen wäre. Das heißt, doch viele dieser, es sind nicht nur die Sportstätten, die da gebaut werden, die am Ende dann leer stehen und nicht mehr genutzt werden, sondern es sind halt auch dann so öffentliche Projekte, was dann am Ende ja so ein bisschen nach hinten losgeht. Deswegen in vielen Fällen der letzten Jahre war das Austragen der Olympischen Spiele kein guter Deal für die jeweiligen Städte und deswegen ist ja so ein bisschen die Frage, was es da so für Lösungsansätze gibt. Da gibt es einen Vorschlag, den ich ganz cool fand, im Sinne von vielleicht einen dauerhaften Austragungsort. Zum Beispiel Griechenland, Athen bietet sich da an, auch einfach wegen dem historischen Kontext und weil das da alles damals gestartet ist, dass man einfach alle 4 Jahre in Athen die Olympischen Spiele austrägt. Da hätte man halt dieses Problem nicht, dass halt Spielstätten, Stadien leer stehen und nie wieder benutzt werden, die dann extra gebaut wurden, wie für so zum Beispiel in Tokio. Die Hälfte von den großen Hallen und Arenen, die da gebaut wurden für die Olympischen Spiele, wurden nicht mehr benutzt seitdem für irgendwas, weil die lokalen Teams für Fußball und whatever, Basketball, das einfach nicht vollkriegen und deswegen kosten die, um erhalten zu bleiben, aber werden halt nicht genutzt und spielen auch kein Geld ein und das würde man so ein bisschen lösen, dieses Problem. Oder zum Beispiel auch Los Angeles, wo überhaupt nicht, also jetzt 2028 für die Games in LA, da muss nichts gebaut werden, groß, weil alles ist bereits am Start. Die können das SoFi Stadium nutzen, die können Staples nutzen, die nutzen die neue Clippers Arena, werden sie für Basketball nutzen. Die haben das Olympiastadion von den Games, ich glaube 88 oder so war es, oder 84, ich weiß nicht, wann LA Pia ausgetragen hatte damals, können die ganzen UCLA-Facilities nutzen, weshalb da auch einfach jetzt nicht wirklich viel gebaut werden muss, weshalb da auch die Kosten dann nicht so hoch sind, aber ist halt auch die Frage, ob man die Olympischen Spiele alle 4 Jahre in Los Angeles austragen möchte. Aber das fand ich halt einfach sehr interessant, wie viel das generell so bringt und lässt sich dann ja vielleicht auch übertragen auf so andere Events. Weiß nicht, in dieser Studie, in dem Artikel ging es jetzt nicht um Fußball-Weltmeisterschaften, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich zum Beispiel für Südafrika, die 2010 die ganzen Arenen dahin gebaut werden, kannst mir nicht erzählen, dass die jetzt noch genutzt werden und kannst mir auch nicht erzählen, dass der Tourismus dadurch explodiert ist in Südafrika. Deswegen kann ich mir sogar vorstellen, dass das gar nicht so weit dahergeholt ist, dass sich das vielleicht auch für einige Länder nicht lohnt. Ich meine, gut, jetzt Deutschland mit der EM, beim Fußball, die ganzen Stadien, die waren schon da, da wurde jetzt nichts gebaut für. Aber das fand ich halt mega interessant.
Ja, super interessanter Angle, den man so halt einfach nicht auf dem Schirm hat. Und der auch gegen das geht, was man vielleicht an sich annehmen würde als Laie.
Ja, und vor allem auch das, was das Olympische Komitee halt den Städten erzählt.
Ja, ja.
So, ja, also die wollen ja, dass sich da beworben wird. Und je mehr Städte sich ja auch bewerben, desto mehr Leverage hat ja auch das Olympische Komitee. So, jetzt, wo sich nur zwei Städte beworben haben, so, da kannst du dir natürlich sagen, so, ihr müsst das und das machen und ihr müsst hier noch das bauen und das muss modern sein und ihr müsst hier richtig Geld in die Opening-Zeremonie pumpen, weil sonst, ja, dann sagen halt die beiden Städte, ja gut, dann machen wir es halt nicht. Und dann steht das Olympische Komitee auf einmal da. So, wenn sich jetzt natürlich 10 Städte bewerben, dann hast du natürlich richtig Leverage und kannst wirklich sagen, okay, hier, wir wollen das und ihr legt euch hier bitte richtig ins Zeug. Deswegen bin ich mal gespannt, wie es da so weitergeht und was da so die Lösungsvorschläge sind. Ich hätte es auch nichts dagegen, wenn alle 4 Jahre die Olympischen Spiele in Athen stattfinden. Also,
ja, das hätte was, das wäre cool.
Ja.
Auf dem Olymp.
Athen war ja 2004, aber da werden sicherlich dann einige der Amis negative Flashbacks kriegen. Das waren, glaube ich, die Olympischen Spiele, wo... Da hat doch Südsudan mal gewonnen gegen Team USA, oder?
Genau, das war das Südsudan und dann war das die Halbfinalniederlage gegen Argentinien, oder?
Ja, und dann war ja das Redeem-Team, war ja natürlich deswegen.
Vielen Dank an der Stelle für den kleinen Exkurs. Ich fand's spannend, vielleicht ist der ein oder andere weggepennt von den Zuhörern, aber...
Komm, ist besser, als dich 10 Minuten übers Frauenfeld reden zu hören.
Ja gut, das stimmt natürlich. Das stimmt
Spaß,
natürlich.
Du kannst Alter, ja gerne jetzt... Ja.
Ja, ganz kurz.
Hau raus, komm.
Coole Vibes. Wir hatten mal wieder Pech mit dem Wetter. Am Freitag hat es sehr, sehr geregnet. Dementsprechend eine ganz schöne Schlammschlacht. Ich konnte meine Precious Jordans zum Glück noch in der Waschmaschine retten dann danach. Ich hatte kurz ein bisschen Angst, dass ich mir da ein paar Schuhe komplett ruiniert habe. Viele geile Acts. Reezy war geil. Shirin David hat eine super Show gemacht. Apache. Bro, wenn du irgendwann mal die Chance hast, zu einem Apache-Konzert zu gehen, tu's. Das war... unglaublich, was der da abgerissen hat. Wirklich, ich bin kein Apache-Fan, so rein musikalisch. Supergeile Show. Gunna war geil, Skepta war geil. Einfach, ja, krasse Stimmung, krasse Leute. Sehr, sehr schön gewesen, aber auch einige sehr große Enttäuschungen. Also 21 fand ich sehr grenzwertig. Also das grenzte an Arbeitsverweigerung, was der da gemacht hat auf der Bühne.
Ich hatte dich vorgewarnt.
Ja, ja, ich weiß. Ich hatte niedrige Erwartungen, aber selbst die wurden noch unterboten. Das war echt sehr, sehr schlecht. Überhaupt keine Energy gehabt. Und... Playboi Carti, eine Frechheit. Ich war so sauer, wirklich. Mhm. Stimmung verrückt. Also die Crowd war krass, überall Bengalos, alle 10 Sekunden irgendwo ein Moshpit aufgegangen. Und ich bin ja jemand, der wirklich auch sehr gerne dann abgeht und das dann aufsaugt und dabei ist und so voll. Aber halt, also Playboi Carti hat auf, also ich weiß, ich wusste vor dem Auftritt gar nicht, wie der aussieht. So, man kennt natürlich den Namen, aber ich hatte keine Ahnung. Ich weiß nicht, hast du zu Playboi Carti jetzt ein Gesicht im Kopf?
Nein. Er hatte ja auch da noch so eine zweite Bühne,
ja, von genau. Der er sich und, nicht wegbewegt ich weiß jetzt nach dem Auftritt immer noch nicht, wie Playboi Carti aussieht. Die haben am hinteren Bühnenrand, haben die wie so eine zweite Bühne aufgebaut.
So ein Würfel.
Und, ja. Ja genau, so eine Empore. Und da war der drauf, und zwar die ganze Zeit, mit einem Hoodie, 7000 Nebelmaschinen. Du hast diesen Typen nicht richtig gesehen. Und der hat auch nicht gerappt. Der hat ins Mikrofon geschrien, 3-mal pro Song. Und der Rest war im Prinzip, du hättest genauso gut einen DJ da hinstellen können, der seine Songs abspielt.
Und dann hat er so drei Tänzer, die dann vorne waren und auf der Bühne halt so ein bisschen getanzt haben.
Ja, tanzen ist aber auch ein starkes Wort für das, was die gemacht haben.
Ja, aber da hat auch keiner verstanden, also was die, also wer die sind.
Ey, das war wirklich, und ich hatte dann noch das Glück, weil das war mein Highlight, ich hatte mich auf den Fien-Moshpit gefreut.
Mhm.
Und das hat er dann zum Glück so als vierten Song oder so gespielt. Und dann dachte ich mir, ich stand mit offenem Mund da, ich war richtig sauer. Und dann dachte ich mir, ja komm, fuck it. So einmal mit rein, einmal abgegangen. Und dann bin ich gegangen. Ich habe mir den Rest nicht mehr angeguckt. Das war so eine Frechheit. Es gab dann auch Gerüchte. Also ich habe dann an dem Abend sogar noch gesagt, hey, so, wissen wir, dass er das war? So, das könnte gehen, als hätte er einen Doppelgänger. Und ich glaube, dann ist wirklich auf TikTok sogar das Gerücht umgegangen, dass es ein Doppelgänger war, dass er es gar nicht war. Ja, also das war, aber es haben dann auch viele Cardi-Fans zu mir danach gesagt, man hat sich dann auf dem Gelände noch irgendwie mit Leuten unterhalten. Ja, das ist halt Carti, so ist der. So, der ist ein Dämon, das ist halt seine Art. Dachte ich mir, Alter, wenn ich mich hinstellen kann nach einem Konzert und sagen kann, hey Leute, Hand aufs Herz, das hätte genauso gut ich sein können, der da performt. Dann war es kein gutes Konzert. Das ist so eine call me old fashioned. Das ist so eine Faustregel von mir. Alter, das hat mich richtig, richtig angepisst. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, so ein paar richtig brutale, vor allem Reezy. Ich mag halt Reezy auch sehr. Der ist richtig abgegangen.
Ja.
Waren viele gute Acts dabei, also im Großen und Ganzen. Ich war zufrieden, hatte geile Tage, aber 21 war eine große Enttäuschung und Playboi Carti war, ja, keine Ahnung, ich wusste es auch nicht so richtig, das verarbeite ich immer noch.
Ja, verstehe ich.
Steht bei dir noch irgendwie ein Festival oder ein Konzert an oder so im Laufe des Jahres?
Leg den Finger noch tiefer rein in die Wunde. Ich bin seit Tagen auf der Suche nach fucking Taylor Swift Tickets.
Oh ja.
Und ich kriege keine. Ich habe von Eventim nochmal Codes bekommen für die Shows in Gelsenkirchen und Hamburg, hab nichts bekommen. Ich bin nur noch auf diesem Eventim Ticket Zweitmarkt. Die sind halt personalisiert, diese Tickets. Das ist halt die Scheiße. Du kannst die jetzt nicht einfach bei Kleinanzeigen oder so kaufen.
Hm.
Und dieser Eventim Fansale oder wie das heißt, da kannst du halt direkt die Tickets umschreiben lassen auf deinen Namen. Weshalb das eigentlich so die einzige Methode ist, irgendwie was zu kaufen. Das ist eine große Scheiße. Wir waren eine Achtergruppe, die dahin wollten. Und nur vier haben jetzt Tickets bekommen. Und ich bin keiner davon.
Hm.
Und meine Schwester hat ein Ticket bekommen. Ich gönne ihr das sehr. Nein, ich freue mich natürlich für sie, aber ich hätte es mir natürlich noch mehr gefreut, wenn das ja auch geklappt hätte.
Ja, klar.
Das, ja, ist einfach scheiße. Keine Ahnung. Also Celine und ich, wir werden jetzt dann uns vielleicht als Ersatz einfach Adele-Tickets holen für München.
Mach bitte ein Schild, so ein Pappschild und heb das hoch beim Adele-Konzert und schreibst du drauf, du warst Ersatz für Taylor Swift.
Aber also wir hätten gestern dann fast Adele-Tickets geholt, aber ich hab gesagt, komm, lass uns nochmal eine Nacht drüber schlafen, lass es jetzt nicht, weil wir einfach traurig sind, dass Taylor Swift nicht geklappt hat, jetzt hier 200 ja, freaking 30 Euro für einen Adele-Ticket ausgeben. Boah, deswegen, wir probieren es noch, vielleicht kennt ja jemand von den Hörern jemanden, der jemanden kennt und denkt sich, der macht hier so einen guten Job, dem gönne ich.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Aber, ich auch nicht. Also ich würde es nicht machen.
Also die Prämisse ist ja schon mal Quatsch. So, dass du, aber
Nee, aber das tut wirklich, wirklich, wirklich weh, weil ich mache da ja auch kein Geheimnis draus.
Funny Story ganz kurz zu Taylor Swift. Ich war ja kürzlich in Lissabon und da haben mein Homie Brizzy und ich haben uns das Stadion von Benfica angeschaut. Also so eine Stadion-Tour gemacht, was so echt sehr cool war, haben die cool gemacht. Und da war der Rasen halt komplett ruiniert. Also das konnte man gar nicht so richtig Rasen nennen. Das war halt komplett, so, du hast gesehen, das war Schlamm, das wurde so völlig umgegraben und umgepfercht und war dann getrocknet. Und dann haben wir den Führer, den Guide gefragt, der ist hier, was wird neuer Rasen verlegt oder was ist los? Und er schaut uns einfach nur an und sagt, nee, Taylor Swift Konzert. Also da ging es wohl ganz gut ab mit Bühnenaufbau und dann die Crowd und so.
Ja, ist halt ein bisschen schade, weil es halt auch kein random Konzert ist, wo man einfach ein Album tourt, sondern die spielt ja wirklich 44 Songs von all ihren Alben. Heißt ja nicht aus Spaß die Eras Tour. Mit 16 Outfit Changes, 3,5 Stunden insgesamt. Das ist halt schon so ein bisschen once in a lifetime Stuff. Ansonsten, wenn es einfach nur ihr neues Album wäre, dann, wo man noch so 3-4 Banger von früher spielt, da wäre das nicht so ganz verlockend, aber gerade so aus all ihren Alben wäre das eine feine, feine Sache gewesen. Zumal die also wenn du jetzt ganz normal nochmal über Eventim welche bekommen hättest, die haben nochmal ein Kontingent freigegeben. Ein Huni ist ja jetzt für ein Konzert vollkommen in Ordnung. Also jetzt nicht so wie in Amerika, wo du dich da dumm und dämlich bezahlst, sondern du kommst ja hier wirklich für Standardgeld an Tickets ran, was ja bei Adele zum Beispiel nicht so ist. Bei Adele ist das günstigste, was du jetzt noch auf dem freien Verkauf kriegst, sind 230 Euro und das ist dann aber auch wirklich ganz weit hinten. Aber mal schauen, vielleicht wir werden, denke ich mal, zu Adele gehen und dann wenigstens jetzt noch ein schönes Konzert mitnehmen im Sommer, aber ansonsten, Celine geht jetzt auf ein paar Konzerte noch, aber ohne mich von so ein paar deutschen Künstlern, aber bei mir steht jetzt erstmal nichts weiter an. Bei dir?
Ja, bei mir steht noch ein Reezy-Konzert an im September. Da habe ich sehr, sehr Bock drauf. Also auch wenn ich ihn jetzt auf dem Frauenfeld einmal gesehen habe, aber das nochmal als Konzert zu erleben, das wäre sehr cool. Und meine Freundin geht auch noch auf ein Festival, auf Superbloom Festival nach München.
Also auch in München war ja. Wer ist da? Ist da irgendwie Ed Sheeran oder so?
Burna Boy, Georgia Smith, auch Shirin David, also so ein paar, aber Burna Boy ist halt vor allem, wäre auch für mich sehr, sehr geil. Aber ich bin an dem Wochenende leider auf einer Hochzeit. Deswegen kann ich da nicht mit, aber werde ich zumindest über sie.
Du heiratest einfach an dem Wochenende, während deine Freundin auf dem
aber sie ist
Festival geht.
Ja, die Chance muss ich nutzen, wenn sie schon mal out of town ist. Das war ganz schwer in der Terminabsprache. Naja, doch noch ein bisschen Konzert-Talk. Ganz kurz noch, weil du gerade Outfit-Wechsel angesprochen hast. Nicki Minaj war auch ziemlich schlecht auf dem Frauenfeld. Ja. Die kam eine halbe Stunde zu spät, hat sich 7-mal umgezogen bei einem Stunden-Festival-Set. Ja, aber da war ich auch, die hatte ich ja schon mal live gesehen. Bei einem Konzert in München damals hatte ich keine großen Erwartungen. Das war mir schon klar, dass das nicht super wird. Aber war natürlich, hatte was, so ein Weltstar mal nochmal zu sehen.
Are you a Nicki Fan?
I am not, actually. I was.
Am I a Nicki Fan? Nee. Gut.
Leute,
wir verquatschen uns.
Freunde Leute. Der gepflegten Basketballunterhaltung, das soll es gewesen sein für heute. Vielen, vielen Dank, wie immer, fürs Einschalten. Wenn ihr Bock drauf habt, checkt die Produkte von Elgato aus. Vielen Dank nochmal an Elgato für die Ausstattung, die neue Ausstattung. Und wir hören uns nächste Woche wieder in alter Frische und sind sehr gespannt auf den Start von Olympia. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin. Macht's gut. Ciao.
So ist es. Bis dahin. Ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.